Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort Folge 32. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir sind im zweiten Teil, in der zweiten Folge zu Bram Stokers Dracula. Wer jetzt erst einschaltet, warum auch immer, in der letzten Folge sind wir nicht nur in den Roman schon eingestiegen, sondern haben so ein bisschen einen Überblick gegeben, wie kam es zur Entstehung von Dracula selber, welchen Einfluss haben Vampire oder wo kommen die her in der Literatur und in allgemein der Popkultur. Wir hätten es dann so ein bisschen mit Videospielen und Filmen noch mit ausgemacht. Also hört da gerne rein. Ansonsten würden wir jetzt einfach einsteigen und später das Kapitel 4 bis 6 besprechen. Aber vorher, Ordnung muss sein, gibt uns Lukas bitte nochmal schnell die Hard Facts. Was lesen wir, welche Verlagsnummer, welche Produktionsreihe und was ist vorher passiert?
Ein bisschen weniger wird es schon. Also du hast ja schon gesagt, Bram Stokers Dracula aus dem Jahre 1897 und wir lesen die Version aus dem S. Fischer Verlag. Du hast, glaube ich, die dritte Auflage, ich habe die siebte Auflage vor mir liegen und in dieser Ausgabe, du hast es schon bereits erwähnt, lesen wir die Kapitel 4 bis 6, was in unserem Fall die Seiten 57 bis 101 sind. Jetzt aber zu dem, was das letzte Mal passiert ist, der kleine Recap. In Form einer Reihe von Tagebucheinträgen begleiten wir unseren vorläufigen Protagonisten Jonathan Harker auf seiner Reise von London in das dunkle und ihm fremde Land Transsilvanien. Anlass seiner Reise ist ein geschäftlicher Auftrag. Er soll dem dort ansässigen Grafen Dracula ein Anwesen im Herzen Londons verkaufen. Schon zu Beginn steht die Unternehmung unter düsteren Vorzeichen. Die abwehrenden Reaktionen der Einheimischen, ihre abergläubischen Warnungen und das spürbare Unbehagen gegenüber dem geheimnisvollen Grafen lassen nichts Gutes erahnen. Auch die wilde, teils menschenleere und archaisch anmutende Natur Transsilvaniens wirkt bedrohlich auf den jungen Londoner Makler. Schließlich gelangt Harker mit einer unheimlich wirkenden Kutsche, bereitgestellt vom Grafen selbst, nach Burg Dracula. Dort trifft er auf seinen Gastgeber, der zunächst höflich und zuvorkommend erscheint. Doch Harker spürt rasch, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Die bleiche, faltige Haut, die unnatürlich kalten Hände, der starre Blick aus totenähnlichen Augen. All das lässt den ganz in schwarz gekleideten Grafen zu einer beunruhigenden Gestalt werden. Hinzu kommt, dass Dracula sich auffällig von gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Anfangs scheinen es bloß Eigenheiten zu sein, etwa die Tatsache, dass er niemals eine Mahlzeit zu sich nimmt. Doch bald offenbaren sich zutiefst unmenschliche Merkmale. Der Graf besitzt kein Spiegelbild und bewegt sich mit krallenartigen Händen senkrecht an den Mauern seines Schlosses entlang. Mit der Zeit erkennt Harker, dass es keinen Weg zurück gibt. Er ist Gefangener. Er beginnt das Schloss zu erkunden, auf der Suche nach Antworten über seinen Gastgeber. Eines Tages stößt er dabei auf ein geheimnisvolles Zimmer, in dem es zu einer Begegnung mit drei verführerischen Frauen kommt. Sie umgarnen den jungen Makler, der ihren Avancen nur schwer widerstehen kann, obwohl seine Freundin Mina in London auf ihn wartet. Gerade als die Frauen ihre Zähne in Harkers Hals schlagen wollen, erscheint der Graf und entreißt ihn im letzten Moment der drohenden Gefahr. Das Kapitel endet mit Jonathans Ohnmacht und der Ungewissheit, was nach diesem Vorfall mit ihm geschehen mag.
Und nun widmen wir uns ein wenig dem Kapitel 4 bis 6. Ihr könnt euch wieder zurücklehnen. Solltet ihr es gelesen haben, dürft ihr gerne noch eure Notizen ergänzen. Ansonsten einfach zuhören und euch vorstellen, als hättet ihr es selber gelesen. Am nächsten Morgen wacht Jonathan in seinem Bett auf. Die Tür zum Zimmer, in dem er die Frauen gesehen hatte, ist verschlossen. Später lässt ihn der Graf drei vordatierte Briefe an Peter Hawkins, seinem Vorgesetzten aus London, schreiben. Einen Brief, der seine Abreise in wenigen Tagen ankündigt, einen zweiten Brief, der seine Abreise für den kommenden Tag ankündigt und einen dritten Brief, der angibt, dass Jonathan in Bistritz angekommen sei. Gleichzeitig schreibt Jonathan zwei geheime Briefe, einen an Hawkins selber und einen stenografierten an Mina. Er übergibt sie einer Gruppe Sinti und Roma, die im Schloss des Grafen arbeiten. Diese geben die Briefe aber unvermittelt an den Grafen weiter. Der vernichtet den stenografierten Brief an Mina, schickt aber den Brief an Hawkins weiter. Und Jonathan schreibt, 31. Mai. Als ich am Morgen erwachte, wollte ich mich mit etwas Papier und einigen Umschlägen aus meinem Koffer versehen und sie in meiner Tasche verbergen, um einige Briefe zu schreiben und sie vielleicht aufgeben lassen zu können. Aber wieder eine Überraschung, wieder ein Schlag. Jede Spur von Papier war weg und damit alle meine Notizen, meine Eisenbahnfahrpläne, mein Kreditbrief. In der Tat alles, was mir wirklich nützlich sein könnte, wenn es mir wirklich gelänge zu entkommen. Ich saß und grübelte eine Weile. Dann kam mir ein Gedanke und ich suchte nach meinem Handkoffer und in der Garderobe, in der ich meine Kleider aufgehängt hatte. Mein Reiseanzug ist verschwunden, ebenso mein Überzieher und meine Decke. Ich konnte nirgends eine Spur davon entdecken. Das schien mir wieder eine neue Perfidie zu sein. Etwa 2 Wochen später bringen 2 große Wagen mit jeweils 8 Pferden bespannt mehrere leere Kisten in das Schloss. Jonathan sieht seine Fluchtmöglichkeit, doch das Haupttor, durch das die Kutschen eingefahren sind, ist verschlossen. Und die Kutscher lachen Jonathan aus, nachdem diese mit den Sinti und Roma gesprochen haben. Später hört er sie irgendwo im Schloss arbeiten und beobachtet Dracula. Er schreibt, etwas weniger als eine halbe Stunde hatte ich am Fenster gestanden. Da kroch etwas aus des Grafen Zimmer. Ich lehnte mich zurück, sah aber gespannt hinaus und bemerkte, wie der Mann ganz hinauskletterte. Es war ein neuer Schreck für mich, als ich erkannte, dass er meine Reisekleider trug und über seinen Schultern das unheimliche Bündel, das ich die gespenstischen Frauen kürzlich hatte mitnehmen sehen. Über den Zweck seines Ausfluges war wohl kein Zweifel mehr möglich. Aber noch dazu in meinen Kleidern. Das ist sein neuester Trick. Er will, dass andere meinen, mich gesehen zu haben, wie ich ihnen, Städten und Dörfern eigenhändig meine Briefe aufgab und dass die Verbrechen, die er verübt, mir zugemutet werden. Es macht mich rasend, wenn ich daran denke, dass er so etwas ungestraft tun kann, während er mich hier eingesperrt hält. Ein wirklicher Gefangener, aber ohne den Schutz des Gesetzes, der selbst des Verbrechers Recht und Trost ist. Im selben Augenblick beginnen die 3 Frauen im Mondlicht zu materialisieren und er ergreift die Flucht. Später, in der Nacht, hört Jonathan erst Schreie aus dem Zimmer des Grafen, dann eine unheimliche Ruhe. Kurz darauf kommt eine Frau in den Schlosshof. Sie schreit nach ihrem Kind und glaubt, Jonathan sei für das Verschwinden verantwortlich. Der Graf lässt die Wölfe auf sie los. Am nächsten Morgen klettert Jonathan selber die Mauer entlang in das Zimmer des Grafen auf der Suche nach dem Schlüssel zu all den verschlossenen Türen. Er findet dort eine Menge altes Gold, Schmuck und noch älteres Mobiliar. Die Tür zum Flur ist verschlossen. Doch er findet noch eine schwere Eisentür. Diese führt in einen Gang mit einer Wendeltreppe, hinunter in eine alte Kapelle, die als Begräbnisplatz genutzt wird. Er folgt den Treppen hinunter in die Grabgewölbe. Er schreibt, ich stieg in die Gewölbe hinab, in denen ein graues Dämmerlicht herrschte. Es war furchtbar für mich. In 2 war ich gewesen, ohne etwas anderes zu sehen als alte Sargstücke und Haufen von Staub. Aber im 3., da machte ich eine Entdeckung. Hier, in einer der großen Kisten, deren etwa 50 herumstehen mochten, auf einem Haufen frischer Erde, lag der Graf. Er war tot oder er schlief, ich konnte es nicht erkennen. Die Augen waren offen und starr, aber ohne das gläserne Aussehen von Totenaugen. Und die Wangen hatten trotz aller Leichenblässe doch den warmen Schimmer des Lebens und die Lippen waren rot wie immer. Aber keine Spur von Bewegung an ihm, kein Puls. Kein Atemzug, kein Herzschlag. Ich beugte mich über ihn und horchte nach einem Lebenszeichen. Er konnte noch nicht lange dort gelegen haben, denn der frische Geruch der Erde wäre doch in wenigen Stunden verflogen gewesen. Neben der Kiste stand der Deckel, von Nagellöchern durchbohrt. Ich hoffte, er werde die Schlüssel bei sich haben, aber als ich ihn danach durchsuchen wollte, da fiel mein Blick auf seine Augen, in denen, wenn er auch sich meiner Gegenwart vielleicht nicht bewusst war, ein solcher Ausdruck des wildesten Hasses lag, dass ich entfloh. Des Grafen Zimmer durch das offene Fenster verlassend erreichte ich wieder die Schlossmauer, an der ich hinaufkletterte. Nachdem ich mein Zimmer erreicht hatte, warf ich mich keuchend auf mein Bett und versuchte nachzudenken. Am nächsten Tag teilt ihm der Graf mit, dass Jonathan morgen wieder abreisen darf. Jonathan besteht allerdings darauf, es gleich zu tun. Also bringt ihn der Dracula zum Haupttor des Schlosses, das nun geöffnet ist, und lässt die Wölfe heulen. Jonathan überlegt es sich anders. Auf seinem Zimmer hört er hinter der Tür: »Zurück! Zurück auf eure Plätze!« Eure Zeit ist noch nicht gekommen, wartet, habt Geduld, morgen Nacht ist er euer. Ein süßes, leises Kichern war die Antwort und wütend stieß ich die Türe auf. Draußen waren die drei schrecklichen Frauen, die gierig ihre Lippen leckten. Als sie mich erblickten, brachen sie alle zusammen in ein entsetzliches Gelächter aus und rannten davon. Ich kehrte in mein Zimmer zurück und warf mich auf die Knie. Ist es denn schon so nah, das Ende? An seinem letzten Tag, Ende Juni, klettert Jonathan wieder zum Zimmer des Grafen und steigt hinab in die Grabgewölbe. Dort liegt Dracula wie ein vollgesogenes Blutegel. Nochmals sucht Jonathan vergeblich nach dem Schlüssel und entschließt sich, den Grafen mit einer Schaufel zu erschlagen. Zwar erhebt Dracula sich nicht, doch sein Basiliskenblick hindert Jonathan daran, zuzuschlagen. Dieser flieht in Draculas Zimmer. Die alte Eisentür ist nun verschlossen. Er hört, wie die Sinti und Roma alle Kisten vernageln, vertauen und das Schloss verlassen. Er schreibt: Ich bin im Schlosse allein mit den furchtbaren Weibern. Pfui, Mina ist doch auch ein Weib und sie haben so gar nichts gemeinsam. Sie sind Teufel der Hölle. Ich werde nicht bei ihnen hier bleiben. Ich werde versuchen, die Schlossmauer noch tiefer hinunterzusteigen, als ich es bisher tat. Ich will mir etwas von dem aufgestapelten Golde mitnehmen. Vielleicht kann ich es doch noch brauchen. Ich muss einen Ausweg aus diesem scheußlichen Gefängnis finden. Das war es erstmal von Jonathan. Wir springen zurück auf Anfang Mai und lernen Mina Murray kennen, die in einem Brief an ihre Freundin Lucy Westenra beschreibt, wie viel sie als Schulassistentin zu tun hat und dass sie das Stenografieren lernt, um später Jonathan bei seiner Arbeit unterstützen zu können und dass sie sich vorgenommen hat, nun regelmäßig ein Journal zu führen. Lucy schreibt in ihrem Brief an Mina zurück, dass sie einen Freund, Verlobten, Verehrer hat mit dem Namen Arthur Holmwood. Lucy befindet sich inmitten der Brautwerbung, einem streng durchgeregelten Prozess der Partnerfindung im viktorianischen England. In ihrem Brief beschreibt sie die Treffen mit zwei potenziellen Bewerbern und deutet einen dritten an. Einer von ihnen ist Dr. John Sewers, der Leiter der psychiatrischen Klinik, und der zweite ist Quincy P. Morris, ein Abenteurer aus Texas. Lucy lehnt alle ihre Aufwartungen und Liebesbekundungen zurück, da sie sich für Arthur Holmwood entschieden habe. Wir springen zu Dr. Sewers. Der schreibt in seinem Tagebuch: Er ist unglücklich in Lucy Westenra verliebt und muss sich in seine Arbeit stürzen, um seine Gedanken ablenken zu können. Dafür untersucht er einen der Patienten genauer, R.M. Renfield. Renfield ist wahnhaft und von einer fixen Idee getrieben. Dr. Sewers beobachtet in den nächsten Tagen Renfield genauer. Er scheint ein wirres Tagebuch zu führen und Fliegen zu fangen. Mit den Fliegen fängt er Spinnen und mit denen fängt er Sperlinge. Und Renfield möchte später unbedingt eine Katze haben. Doch Sewers lehnt diese Bitte ab. Später isst Renfield alle Vögel auf und wird aufgrund der Magenschmerzen sediert, was Dr. Sewers die Möglichkeit gibt, dessen Tagebuch näher zu untersuchen. Dr. Sewers bezeichnet Renfield als Zoophagus, Fresser von lebenden Wesen. In einem Briefwechsel zwischen Arthur Holmwood, dem Verlobten von Lucy, und Quincy P. Morris, dem Texaner, finden wir heraus, dass alle drei Bewerber, also die beiden und Dr. Sewers, eine gemeinsame Vergangenheit haben und befreundet sind. Mina kommt aus London und besucht Lucy in Whitby, einem kleinen, pittoresken Hafenort, über dem eine alte Ruine droht, wo der Sage nach eine weiße Frau in den Fenstern zu sehen sei. An einem Ort nahe des Friedhofs über der Stadt trifft sie mit Mina auf Dr. Swales, der ihr mehr als deutlich macht, dass er weder an Aberglaube noch an Sagen oder sogar die Grabsteine glaubt, unter denen keine Leichen liegen, weil sie irgendwo auf See umgekommen sind. Mina vermisst Jonathan, denn sie hat seit etwa einem Monat nichts von ihm gehört. In ihrem Journal schreibt Mina, dass sie noch immer keine Nachrichten von Jonathan bekommt und dass Lucy zu Nachtwandeln begonnen hat. Ihr Zimmer ist abgeschlossen, doch der Zustand verschlechtert sich. Nachts hört es sich so an, als würde Lucy ihr Zimmer nach dem Schlüssel durchsuchen. Wieder am Aussichtspunkt trifft Lucy Mr. Swales, der zu ihr kommt und sich für sein Verhalten entschuldigt. Doch dann, sagt er: Schauen Sie, rief er plötzlich. Es ist etwas in diesem Winde und in der Luft, das klingt und aussieht und schmeckt und riecht wie der Tod. Er liegt in der Luft. Ich fühle ihn kommen. Er nahm seinen Hut ab und hielt seine Arme ergebungsvoll ausgebreitet. Sein Mund bewegte sich, als spräche er ein Gebet. Nach einigen Augenblicken des Stillschweigens erhob er sich, drückte mir die Hand, segnete mich, sagte mir Lebewohl. Dann humpelte er davon. All das rührte mich tief und regte mich sehr auf. Ich war froh, dass der Küstenwart herankam mit seinem Fernrohr unter dem Arm. Er blieb stehen, um mit mir zu sprechen, wie er es immer tat. Aber er sah dabei immer hinaus auf ein fremdes Schiff. »Ich kann es nicht herausbringen«, sagte er. »Dem Aussehen nach ist es ein Russe, also ein russisches Schiff. Aber es wird ja in der tollsten Weise herumgeworfen. Es weiß sich nicht im geringsten zu helfen. Es scheint den Sturm kommen zu sehen und kann sich nicht entschließen, entweder nordwärts in See zu gehen oder den Hafen anzulaufen. Schauen Sie nur wieder hin!« »Es wird sonderbar gesteuert. Überhaupt scheint gar keine Hand das Steuer zu führen.« Mit jedem Windstoß dreht es sich. Ich glaube, wir hören noch mehr davon, ehe der morgige Tag kommt. Und damit beenden wir das Kapitel 6 und steigen ein.
Ja, sehr gut. Wir haben gesagt, wir wollen das hier so ein bisschen aufteilen. Das heißt, wir werden zuerst mal diesen Part mit Jonathan, wenn man so möchte, zu Ende bringen und werden über den erstmal sprechen, bevor wir dann nach London bzw. Whitby gehen, wo wir ja dann sehr, sehr viele neue Figuren, neue Handlungsorte und sowas, also sehr, sehr viel Neues etabliert bekommen. Deswegen bleiben wir erstmal beim Alten. Und das ist ja im Prinzip schon, kann man sagen, eine recht stringente Fortsetzung der Themen, die wir bereits in der ersten Folge hatten, also in den ersten drei Kapiteln. Also diese Themen von Isolation des Schlosses, ne, von Gefangensein, ne, von einer Orientierungslosigkeit eigentlich, die sich auf diesem Schloss findet und von so einem ganz, ganz stark spürbaren Machtgefälle zwischen dem Grafen und Jonathan, ne, was noch weiter ausdifferenziert wird.
Ja, hier. Ich würde ja so weit gehen, dass es nicht mal ein Gefälle ist. Also Jonathan hat ja gar keinen Einfluss auf irgendetwas.
Ja.
Also ja, also er hat keinen Einfluss darauf, wo er im Schlaf hingebracht wird, wem er trifft im Schlaf, dass er vielleicht da diese eine, also ich meine, er trifft Dracula unten liegend und selbst das funktioniert am Ende nicht. Ja, also ich glaube, das Einzige, was er machen kann, ist zu entscheiden, draußen irgendwie rumzukraxeln, schätze ich. So, aber so richtig,
nee,
es ist eher so ein Ausweichen des Unausweichlichen.
Genau, richtig. Und es ist auch völlig egal, ob der Graf gerade zufällig im Schloss ist oder nicht. Es gibt überhaupt keinen Ausweg in keinster Weise. Ne? Wie gesagt, wie in der letzten Folge schon, Türen, zu denen Jonathan nicht soll, die sind verschlossen.
Ja.
Und trotzdem finde ich es ganz interessant, und das macht diese ganze Sache noch ein bisschen perfider, das Gefühl, diese Orientierungslosigkeit bei Jonathan so ein bisschen abnimmt. Also er weiß jetzt irgendwann, wo er so hingeht und so. Und er weiß ganz genau, ah, hier komme ich in das Zimmer des Grafen theoretisch rein und so, ne? Und es baut sich dann eher sowas wie ein Bild auf, finde ich, von oder so eine Orientierung, die man in diesem Schloss dann haben könnte.
Für uns.
Für uns, genau, richtig. Und bei ihm natürlich auch, ne? Weil man muss ja auch sagen, dass sich diese, und das finde ich auch sehr spannend, wenn man sich diese Daten anguckt, nach denen diese Tagebucheinträge formuliert sind, stellt man fest, dass diese, dass die Abstände zwischen den Einträgen sehr viel größer werden. Also dann ist dann an einer Stelle wirklich ein Monat Zeit vergangen oder so.
Zwei Wochen. Das ist meine Frage. Was hat er in zwei Wochen gemacht?
Ja, genau, richtig.
Das ist der Punkt gewesen, nachdem Dracula ihm das ganze Zeug zum Schreiben weggenommen hat. Ja. Dann ist der nächste Eintrag zwei Wochen später. Ja, also da kommen wir vielleicht nochmal drauf, was das mit diesen Kapiteln so zu tun hat.
Ich glaube, es war sogar noch mehr. Ich habe hier einen Eintrag, den habe ich mir rausgeschrieben. Das war, glaube ich, der größte, vom 18. Mai auf den 17. Juni.
Ach ja, guck mal.
Das war, ne, also wirklich ein Monat fast.
Ja.
Und zuvor hatten wir dann auch nur so ganz kleine Schritte irgendwie. Also das ist schon das, was du gesagt hast, so der Verlust der Kleidung und des Papiers auch und so. Ne? Also er kann keine Briefe mehr schreiben. Keine, die zumindest in Anführungsstrichen autorisiert werden vom Grafen, sage ich mal. Ne?
Ja,
so.
Ja, genau.
Aber selber kann er da nichts rausschicken. Und man fragt sich dann, genauso wie du schon gesagt hast, was macht er eigentlich in diesen zwei Wochen? Und man hat so das Gefühl, er gewinnt so ein bisschen an Orientierung, aber seine Macht wächst nicht in gleichem Maße, ne? Sondern wird gefühlt, ich will nicht sagen, wird weniger, aber sie vergrößert sich auf jeden Fall nicht. Er hat jetzt Zugang zu diesem Zimmer, weiß theoretisch, wie er da hinkommt, aber es gibt trotzdem keinen Ausweg daraus. Er kann nicht die Felswand darunter kraxeln, wie der Graf das kann. Und das große Tor lässt sich auch nicht öffnen, weil er einen Schlüssel dafür braucht oder das zugemauert ist und so, ne? Nicht gemauert, aber so zugekleistert.
Also, ich meine, diese ganzen Erkundungstouren vom Anfang, die hat er ja offensichtlich sein lassen. Also wir wissen ja, dass er irgendwie zweimal unterwegs war. Beim zweiten Mal hat er ja dieses Zimmer gefunden, wo er denn den drei Frauen begegnet ist. Aber das funktioniert jetzt nicht. Also ich glaube, er hat so einen begrenzten Weg zwischen, sagen wir, Esszimmer vielleicht, Bibliothek, wo er lesen darf, und seinem Zimmer. Bei dem anderen wird er sich jetzt, glaube ich, nicht noch aufhalten. So.
Genau, und diesen ganzen Gängen, in die er theoretisch rein kann, ne, die aber nicht, ihm nichts bringen.
Die sind wertlos, scheinen, weil die führen ja nirgendwo hin, weil jedes Mal ist ja da irgendeine verschlossene oder verriegelte Tür.
Ja, genau, richtig. Und das macht die ganze Sache natürlich sehr perfide. Und auch der Fakt, dass wir eigentlich immer mehr offensichtliche Hinweise vom Grafen aus bekommen, die ihm, wo ihm gesagt wird, du kommst hier nicht raus, ne? Und es auch völlig scheißegal ist, Entschuldigung für den Ausdruck, völlig egal ist, was er jetzt weiß. Also wir hatten diese Begegnung mit den drei Frauen schon und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Graf weiß, dass Jonathan das gesehen hat dort, ne? Und dass er diesen Grafen begegnet ist, dass er diesen Frauen begegnet ist sozusagen. Und dann auch diese kurze Szene, die wir mittendrin hatten, dass er die Tür aufstößt und vorher das Gespräch mitgelauscht hat, dass der Graf den Frauen gesagt hat, hier, nächste Nacht gehört er euch und so. Und das ist gefühlt vollkommen egal auch.
Es ist wurscht,
die rennen dann weg. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Graf weiß, dass Jonathan registriert hat, dass es an ihm liegt, dass die Wölfe dann dort draußen sind und dass er eben nicht raus in die Wildnis kann. Ne? Also dieser Moment, als er ihm sagt, ja klar, können Sie jetzt schon gehen. Ne? Gehen Sie doch raus.
Es hat ja so eine gewisse Komik gehabt. Ne?
Total.
Also man muss sich vorstellen, da kommt der Graf und sagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt warst du irgendwie einen Monat, anderthalb, was auch immer, wie lange da, du darfst morgen gehen. Und Jonathan sagt, nee, ich möchte aber jetzt. Ja. Warum nicht jetzt? Ich möchte jetzt gehen. Ich möchte jetzt gehen. Oh, nein, mach doch morgen. Nein, ich möchte jetzt. Gut, dann geh halt jetzt. Ja. Dann geh halt jetzt. Und dann stehen die dann zusammen vom Tor und der Graf sagt, und überall heulen die Wölfe drumherum. Ja. Also wie wir das am Anfang hatten, als die hergekommen sind.
Ja, genau.
Also im Grunde hatte ja Jonathan schon keine Chance mehr zu entkommen, als er in die Kutsche des Grafen eingestiegen ist. Ja. Weil da waren ja die ganzen Wölfe auch schon drumherum. Mhm. Und in dem Moment haben die Wölfe geheult und gesagt, na gut, dann gehe ich halt doch nicht.
Ja, genau.
Weil es ist egal. Es geht ja nicht darum, nur dem Schloss zu entfliehen, sondern es geht ja darum, dem Einfluss von Dracula zu entfliehen. Mhm. Weil selbst wenn er aus dem Schloss raus ist, na, und dann ist er im Wald, dem im Grunde ja auch Dracula gehört.
Ja.
Und alles, was da lebt.
Ja, da gibt's keinen Ausweg. Und Jonathan registriert das auch. Er registriert ja auch diese Handbewegung, als ob das Wolfsgeheul orchestriert wurde von Graf Dracula. Ne? Also das sind so diese schönen Bilder, die das so ein bisschen zum einen komischen, aber auch zu einem bisschen schmerzhaften Erlebnis machen, wenn man das liest, wenn man weiß, okay, das ist vollkommen aufgeschmissen. Was mich aber dann auch dazu gebracht hat, mir die Frage zu stellen, und die möchte ich dir jetzt eigentlich stellen, was denkst du, was in diesem Zusammenhang eigentlich das Motiv des Grafen ist? Ist es nur Blut, dass er ihn irgendwie sich so ein bisschen frisch hält? Oder ist es tatsächlich vielleicht auch so ein sadistischer Trieb, dass er da so ein Spiel mit ihm spielt, bevor er dann ihn den Frauen überlässt oder sowas? Weil das führt ja irgendwie zu nichts wirklich hin, oder?
Den Gedanken hatte ich auch. Also wir hatten das letzte Mal so ein bisschen die Gegenhypothese, dass der Graf einfach einsam ist und einen Freund sucht. Jetzt ist, was ist es jetzt eigentlich, ne? Vorher war es ja so dieses Konversiere miteinander, ne, dass er irgendwie so in die englische Sprache reinkommt und so ein bisschen was vom Leben aus London mitbekommt, von jemandem, der aus London kommt. Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob die Abende noch miteinander verbracht haben. Es kann ja auch sein, dass die weiterhin die Abende miteinander verbracht haben.
Es gibt einen Hinweis darauf, ne? Also wenn der Graf abends irgendwann mal sagt, heute kann ich keinen Plausch mit Ihnen abhören.
Ja, genau. Ja. Also es scheint irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit zu geben darin, was das Ganze völlig absurd macht. Ja, also es laufen ja irgendwie so zwei Signale vom Grafen selber. Auf der einen Seite, du wirst hier willkommen und ich bin der höflichste Gastgeber, ja, und du kriegst immer zu essen und immer zu trinken und du kannst schlafen und du kannst überall hingehen, wo die Türen nicht verschlossen sind und ja, wir unterhalten uns sehr eloquent über das Leben und alles, was es so zu bieten hat, aber gleichzeitig bist du mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mhm. Und ich könnte so machen, ich könnte schnipsen und du wärst tot, ja. Das ist wirklich eigenartig und er hat ja angedeutet, diesen Frauen, jetzt um deine Frage nochmal zu beantworten, wartet noch, das ist meiner, ja, und jetzt beim zweiten Mal, morgen Abend könnt ihr ihn euch holen. Die Frage ist, warum morgen Abend? Warum? Ich glaube, das hängt auch irgendwie zusammen mit den Briefen, die datiert sind. Die sind ja auch so auf die Zeit datiert, so. Also warum morgen Abend?
Ist eine sehr gute Frage.
Braucht ihr einen zeitlichen Vorsprung?
Möglich. Weiß nicht, dass erst die Erde eingelagert werden muss oder diese ganzen Särge vorbereitet werden müssen oder sowas durch die Sinti und Roma da. Das ist ja irgendwie ein Vorgang, der vorher schon passiert ist, ne? Dass diese Kisten geliefert wurden oder nicht Särge, es wird als Kisten beschrieben.
Ja.
Ich habe mich da...
Welche Rolle hat Johnson dabei?
Ja.
Ob der jetzt nur da ist oder nicht, die Kisten kommen, die Kisten werden verladen.
Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, weil, also Graf Dracula wurde ja jetzt quasi wegtransportiert. Er ist ja jetzt quasi nicht mehr im Schloss, ne?
Ja.
Jonathan ist ja alleine mit diesen drei Frauen. Genau.
Ja, genau.
Was ja impliziert, wenn wir den Satz vorher nehmen, ihr müsst noch warten, demnächst gehört Jonathan erstmal mir, was er zu den Frauen gesagt hat, dass er irgendwas mit ihm gemacht haben muss. Und es gibt ja irgendwie irgendeinen Hinweis darauf, ich weiß nicht, dass ihm das Leben ausgesaugt wurde, aber es gibt ja diesen Moment, dass diese Kiste geöffnet wird von Jonathan und auf einmal wirkt der Graf so voll, ne, voller Leben, als ob das Leben wieder in ihn hineingefahren wäre.
Als er das zweite Mal unten ist.
Als er das zweite Mal unten ist, genau.
Wie ein vollgesogenes Blutegel.
Genau, es wird aber auch beschrieben, dass er wieder jünger aussieht, dass volles Haar und dass der Bart nicht mehr weiß ist, genau, oder grau ist. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, ob Jonathan nur nicht gemerkt hat, dass er vielleicht zwischenzeitlich tatsächlich gebissen wurde durch ihn.
Ah.
Weil es gibt ja, also er spürt, es wird jetzt nicht beschrieben, dass er irgendwie einen Schmerz spürt oder sowas. Auf der anderen Seite hat er auch jetzt keine Möglichkeit mehr durch einen Spiegel zu kontrollieren, ob er irgendwo gebissen wurde, weil die Spiegel wurden ja entfernt oder zerstört im letzten Kapitel.
Ja.
Ne? Ob es da vielleicht irgendwie eine Form von Blutaussaugen gab und als ob vielleicht der Graf diese Energie gebraucht hat, um eine Reise anzutreten oder dergleichen. Vielleicht war das der Plan. Die Frage ist, warum wartet man deswegen so lange, ne? Nach wie vor.
Ja, warum lebt er noch?
Ja, genau. Das ist die nächste Frage. Vielleicht, weil den Frauen das versprochen wurde, dass sie den Rest haben können.
Das ist eine ganz wilde Background-Story.
Ja.
Okay.
Aber das wäre so ein Hinweis. Auch wenn es nicht explizit angedeutet wird, dass er gebissen wurde, aber irgendwie liegt das nahe, dass der Graf auf einmal so quick lebendig erscheint.
Weil Jonathan hat ja dann auch keine Briefe mehr geschrieben. Also die letzten Briefe, die er geschrieben hat, waren diese drei. Das habe ich verstanden. Mehr war es denn. Ich dachte vielleicht noch, er bräuchte ihn, um mit diesem Peter Hawkins da irgendwie Briefe zu schreiben mit der Handschrift. Weißt du, was ich meine? Mm. Aber das kam mir dann auch nicht vor.
Das fand ich übrigens sehr lustig, ist mir jetzt tatsächlich erst aufgefallen, als du das nochmal gesagt hast mit dem, dass die Kleidung von Jonathan angezogen wurde, damit es so aussieht, als würde er sozusagen selbst Briefe wegschicken. Der talentierte Mr. Dracula, musste ich irgendwie dran denken.
Ja, stimmt.
Weil wir jetzt mit dem talentierten Mr. Ripley erst aufgehört haben, vor ein paar Wochen. Und da fand ich das witzig, wie er da so sich als Jonathan Harker ausgibt und die Unterschrift fälscht und das Bankkonto noch.
Ja, stimmt. Kleine Ausflug, dass dann Remo macht.
Ja, genau, richtig. Ja, aber weiß nicht, also das mit dem, mit dieser, weiß nicht, ob er noch Zeit gehabt, gebraucht hat, um irgendwie, dass sich das verbreitet, dass Jonathan Harker selbst Briefe abgeschickt hat oder dass er noch lebt.
Aber so viele hat er doch gar nicht geschrieben.
Nee, es waren ja nur so ein paar, ne? Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Ja.
Oder ist er einfach ein wichtiger Charakter? Deswegen hat
die
sogenannte Plot-Armor.
Kann sein.
Und überlebt halt einfach, weil er ein Hauptcharakter ist.
Ja.
Tja, wir wissen es nicht.
Wobei das ja ganz witzig wäre. Also, es gibt ja ein gewisses Wissen, was wir über diese Dracula-Geschichte haben. Aber wenn wir das nicht hätten, gäbe es ja jetzt auch die Möglichkeit, dass Jonathan einfach tot ist, weil er von den Frauen umgebracht wurde. Weil ja innerhalb des Buches alles, was wir aus Jonathans Perspektive erfahren, sind ja seine Tagebucheinträge. Und wenn man tot ist, kann man ja kein Tagebuch mehr schreiben. Von daher könnten das auch die letzten Einträge gewesen sein.
Dieses kleine Metaspiel. Ja.
Ne? Das ist so das Spannende an dieser Form.
Ja. Ich habe ein bisschen vorgeblättert. Ich weiß tatsächlich nicht, was mit Jonathan passiert. Das weiß ich, glaube ich, nicht mehr. Inwiefern der wiederkommt, weiß ich nicht. Könnten wir spekulieren, das wäre gut. Das weiß ich. Also ich habe ein bisschen vorgeblättert und er kam erstmal nicht weiter vor. Deswegen dachte ich, na gut, das Kapitel wird jetzt erstmal so ein bisschen abgeschlossen sein.
Ich weiß es ungefähr, glaube ich.
Ah ja, okay.
Aber will jetzt natürlich nichts verraten. Ist ja umso besser, wenn du nichts weißt.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so richtig. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, also als die Frau, da kam er, also der Graf ist raus in den Klamotten von Jonathan, kam wieder und Jonathan hat abends dieses Schreien gehört. Aus dem Raum des Grafen, was offensichtlich ein Kind gewesen war, was er sich mal wieder da irgendwie genascht hat. Das hat er irgendwie in der letzten Folge schon gemacht. Und dann kommt dann diese Frau in den Hof und schreit herum, sie will ihr Kind. Ja, also das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Die ist ja dann quasi einmal durch den Wald an den Wölfen vorbei in den Schlosshof und hat Jonathan am Fenster gesehen und hat gesagt, du bist es gewesen, gib mir mein Kind wieder. So. Was vielleicht so ein bisschen dazu passen würde, dass im Grunde Dracula mit den Klamotten von Jonathan losgegangen ist, um das Kind zu klauen und sie glaubt, er ist jetzt gewesen.
Ist ja wirklich eine Ripley-Geschichte
ein bisschen,
hier.
Ein bisschen doppelter Boden. Ja. Und dann hat er die ja auch einfach von den Wölfen reißen lassen. Mhm. Ja, so aus dem, also ich glaube, der hat sich nicht mehr gezeigt am Fenster.
Nee.
Er hat einfach da sein Zeichen gegeben, dann kamen die Wölfe und dann war Ruhe.
Ja.
Und dann dachte ich mir, also es ist auf jeden Fall klar, dass der Graf weg muss. Mhm. Also, dass der gehen muss. Mhm. Der hat, also so wie der in dieser Gegend wildert, Menschen niedermacht, muss der sich was Neues suchen.
Mhm.
Also, das kann man ja nicht lange machen.
Genau. Also es gibt ja zumindest die diese Andeutung, dass dieses Land auch nicht wahnsinnig bewohnt ist. Ne?
Ja, eben.
Sondern dass das eine sehr lange Reise ist, die man vornehmen muss. Das heißt, irgendwann wird die Zahl der Opfer vielleicht auch zu gering, sage ich mal. Ne? Also man muss irgendwann auch einfach mal woanders hin, dann um zum Beispiel
in
einem größeren Ort. So wäre ja eine
Möglichkeit. Der ist ja in London dann naheliegend, ne? Einfach weil es groß und viel ist. Und ich meine, wenn er jetzt die ganze Zeit nach irgendwelchen Kindern geht, also die können ja nicht groß werden und selber Kinder kriegen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, genau.
Also das ist ja...
Ist auch interessant, dass es Kinder sind. Ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Einfach, weil es dann im Vergleich leichtere Opfer sind oder so.
Vielleicht, weil es einfach grausamer ist.
Vielleicht, weil es grausamer ist. Oder weil vielleicht dieses Jungfräuliche, dieses Unschuldige noch irgendwie so eine größere Form von Energie hat oder sowas. Weißt du?
War da nicht Xavier Naidoo irgendwem auf der Spur?
Ja, der hat mal gesagt, dass Prominente das Blut von Kindern trinken.
Ja.
Genau, Lady Gaga und so. Das ist explizit nicht das, was wir vertreten. Ja. Ich habe das auch noch mal in einem Beitrag oder so gesehen.
Ja.
Genau. Ja, bei diesen Verschwörungstheoretikern und so. Genau.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, also wir lesen ja quasi so das Buch mit so zwei Hirnhälften. Eine, die natürlich alles schon kennt, was man über Dracula und Vampire schon gehört hat. Man kann das natürlich nicht ganz so außer Acht lassen. Und die andere, die so versucht, dem Ganzen so ein bisschen, ach komm, wir lesen es mal frisch. Wir tun mal so, als wüssten wir es nicht. Wenn wir dem Ersteren nachgeben und sehen, also lesen mit dem, was wir wissen, ja, dann ist ja Jonathan, also der tapst ja in alles rein, was nicht nied- und nagelfest ist. Also im Grunde hat er gar keine Chance, irgendetwas zu tun, außer in der Form zu berichten. Da muss man natürlich auch sagen, warum ist das Tagebuch da und alle anderen Sachen nicht da, ne, so, er ist ja im Grunde zu nichts in der Lage. Ja, also der tapst da irgendwo rum, macht da irgendwas und wir denken, mein Gott, dann kommt der Basiliskenblick, das schafft er nicht. Da wird der Graf verletzt, weil er die Schaufel ungünstig fallen lässt. Also alleine auch das ist nicht in Jonathans Macht, dann trotzdem noch zuzuhauen oder so. Das ist einfach doof gefallen, die Schaufel, ja. Ach herrje. Naja, und dann sind ja selbst die Sinti und Roma, beziehungsweise die Kutscher, die ja dann ankommen mit den Kisten, die arbeiten ja offensichtlich alle für Dracula. Das ist ja irgendwie klar. So.
Ja, Jonathan scheint das nicht klar zu sein. Jonathan, er hat ja erstmal Vertrauen. Er gibt ja erstmal den Brief weiter.
Ja, das ist, wenn du im Gefängnis bist und versuchst du über einen Wärter irgendwas rauszuschmuggeln. Ja, ich gebe das weiter,
Genau, ja. Ja, das macht diese ganze Sache natürlich ein bisschen aussichtslos. Aber die wirken lustigerweise auch erstmal so völlig von außen, ne? Also sowohl die Sinti und Roma als auch die Slowaken.
Ich glaube, das war auch so gemeint, weil das Schloss war ja bis dahin komplett verlassen.
Mhm.
Mal abgesehen von diesen drei Frauen, wo auch immer die sind.
Mhm.
Aber eigentlich war das Schloss ganz alleine und es wurde ja vorher eingeführt, okay, es gibt doch keine Bediensteten, das macht Dracula alles selbst. Es gibt keinen Kutscher, das ist Dracula. Die Betten werden auch nicht vom Bediensteten gemacht, das macht auch Dracula. Ja, also es war leer. Es ist ein einsames Schloss mitten irgendwo auf dem Hügel an der Klippe im Wald. Und dann kommen plötzlich die Sinti und Roma und sind dann halt einfach da. Warum auch immer. Das weiß man auch noch nicht so richtig. Das erfahren wir denn später. Und natürlich ist Jonathan erstmal da und sagt, ey, Leute, Ja, jetzt raus hier.
Ja, genau.
Ich habe zwischendurch gedacht, warum nur ein Brief?
Ja.
Geh doch mit denen mit.
Ja.
Ich habe dann nicht so richtig verstanden, dass die da geblieben sind. Ich dachte, die sind weggegangen.
Na, die sind ja auch wieder weggegangen und sind dann wiedergekommen. Also es gab ja im letzten Kapitel, also im vierten Kapitel sozusagen, gab es ja diesen Hinweis darauf, dass Jonathan ja erstmal, also zum zweiten Mal quasi unten in diesem Gewölbe ist, wenn er dann diese Kiste aufmacht und diesen Basiliskenblick sieht und so. Und dann hört er ja von weiter Entfernung kommen Kutschen an. Was ja impliziert, dass die wieder reinkommen. Also wiederkommen. Also man hört Pferde und Hufgestapfe auf jeden Fall.
Und die waren vorher schon da. Denn als die Kutscher kommen mit diesen viel bespannenden Wagen vorne dran, hat er ja den Kutschern zugerufen und gesagt, hey, hey, hallo, hilf mir, hol mich raus hier. Und der Kutscher ist im Gespräch mit einem von den Sinti und Roma gewesen. Und nachdem die miteinander gesprochen haben, hat der Kutscher Jonathan ausgelacht.
Ah ja.
Die müssen die ganze Zeit da irgendwie mit auf dem Gelände rum sein.
Oder sind sie wieder aktiv geworden? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das so drin stand. Also, dass er aus der Entfernung sozusagen dieses Hufgestapfe gehört hat und dann dadurch auch wieder, also quasi sich erschrocken hat und dann wieder in das Zimmer von Dracula rein ist und dann am Fenster gesehen hat, ah, okay, die Leute sind da. Oder die Sinti und Roma sind da. Und dann beginnt ja sozusagen dieses, die gehen dann in das Gewölbe rein, holen die Kiste, packen ihn raus, packen ihn auf die Kutsche und dann stapfen sie wieder
davon. Nee, die werden da die ganze Erde reinquetschen.
Oder das, genau. Ja.
Weißt du nicht, wofür die, also na ja. Gut, na doch
das,
schon.
Das ist aber mal ganz davon abgesehen, ist das auch trotzdem so ein spannender Aspekt, weil, wie wir eben bereits festgestellt hatten, gab es vorher keine anderen Leute oder sowas, die zu Dracula gehört haben. Und ich finde gerade, das sind ja irgendwie nur so zwei Seiten oder anderthalb Seiten, dieses die Kiste wird eingelagert und die hauen dann ab. Das geht ja wahnsinnig schnell. Das geht auch wahnsinnig automatisiert, ne? Also die haben auch einen Schlüssel zu dem Gewölbe, nochmal einen anderen Eingang sozusagen, der von einer anderen Seite angekommt.
Ja.
Das heißt, die müssen ja irgendwie organisiert sein oder in einem gewissen vertrauensvollen Verhältnis irgendwie zum Grafen stehen, ne? Was auch so total abstrus wirkt, ne? Also auf mich wirkte das total abstrus, dass auf diesen letzten anderthalb Seiten das so wahnsinnig schnell vonstatten geht und im Prinzip gar keine Zeit dafür ist,
mich hat das
die
auch
Situation überhaupt zu realisieren komplett für Jonathan. Und dann sind die auf einmal wieder weg. Weißt du?
Mich hat das auch irritiert, weil das ist ja, also es geht in einem Fluss. Der geht das zweite Mal runter in die Grabgewölbe, sieht diese fertigen, reisefertigen Kisten. Mhm. Ja, also in diesen Kisten, auf den Deckeln sind ja schon die Nägel dran, sodass die nur reingeschlagen werden müssen. Mhm. Er liegt da, dieses vollgesogene Blutegel, will ihn da irgendwie gerade erschlagen und findet ständig diesen Schlüssel nicht. Und will ihn erschlagen, dann kommt dieser Basiliskenblick, er flüchtet wieder ins Zimmer des Grafen. Hm. Diese schwere Eisentür, durch die er da reingekommen ist, die ist plötzlich zu.
Durch einen Windstoß, ja.
Ja, ja, durch einen Windstoß ist die zu und bleibt auch zu. Und dann hört er dieses Abreisejungs, als hätte er irgendwo noch so einen Pfiff gegeben, wie bei der Straßenbahn.
Ja.
Jetzt dürft ihr losfahren.
Ja.
Und dann geht's los. Dann packen die das Zeug ein und sind weg. Das muss nicht lange gedauert haben.
Ja. Und Jonathan ist dann wieder gefangen. Und das zeigt auch diese Macht des Grafen auch nochmal. Ne? Der muss auch gar nicht aufstehen nochmal. Der guckt ihn einfach nur mal schief an, dreht den Kopf dazu ein.
Ja.
Ja, genau. Aber dreht den Kopf so ihn ein. Dann gibt's diesen Basiliskenblick. Er erschreckt sich. Dann läuft Jonathan in das Zimmer, die Eisentür geht zu und die Sache ist erledigt. So, weißt du? Also es braucht keinen weiteren Schritt sozusagen.
Gar nichts. Ja.
Und ja, der Graf weiß, okay, der hat sich jetzt erschreckt, aber der ist ja gefangen, jetzt kann er ja erstmal.
Ach komm.
Komm, ja. Lass mal hier.
Ja, genau. Naja, und vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ein Basilisk ist so ein mythisches Wesen. Man kennt das, glaube ich, eher aus Harry Potter, da lief das, glaube ich.
Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ja.
Ah,
im
ja,
zweiten
genau.
Teil war
danke.
Das, ja.
Und dem wird nachgesagt, dass der Blick versteinernd wirkt oder hypnotisierend wirkt, nur so.
Genau. So ein bisschen wie mit der Medusa im Griechischen ist das, ne?
Stimmt,
Blick,
ja,
der,
genau, die hat das auch. Genau, und ich glaube, dass es, ich meine, die Slowaken, die da kamen, die haben ja im Grunde nur die Kisten gebracht.
Ja.
Ich glaube, die Slowaken sind auch gleich wieder weg. Mhm. Ne? So habe ich das irgendwie verstanden. Mhm. Oder haben zumindest draußen gewartet oder sowas. Mhm. Und die Arbeit haben ja die Sinti und Roma gemacht. Mhm. Und das ist ja irgendwie, es passt ja zu Dracula und dem Verhältnis zu den Menschen. Weil im Grunde würde niemand für Dracula in seinem Schloss arbeiten. Mhm. Also keiner unten aus der Bevölkerung von Bistritz oder wo auch immer die alle herkommen. Er muss sich die nehmen, die im Grunde am Rand und außerhalb der Gesellschaft stehen. Weil die Sinti und Roma sind halt einfach eine ausgestoßene Bevölkerungsgruppe. Die haben eine eigene Sprache, die haben eine eigene Kultur, die reisen und wandeln und kommen also im Grunde nirgendwo an. Ja, die sind immer Aussätzige. Und der, ich glaube, der Der Begriff Zigeuner wird irgendwie abgeleitet von so einem Begriff wie die ausgestoßenen Unantastbaren oder sowas, ja. Und das ist nach wie vor, es ist heute genauso, ne? Also die Sinti und Roma sind einfach ganz, ganz unten. Immer, überall. Ob das nur hier in Deutschland ist, ob das in Rumänien, Polen, Ungarn, schieß mich tot ist, die haben nichts zu melden. Die müssen sich selber organisieren. Und gerade die, die am Rande sind, die verdingen sich Graf Dracula, um da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Geld, Gold zu bekommen oder Essen oder was auch immer, das wissen wir ja nicht.
Was ja zu Dracula ziemlich gut passt, ne? Weil er ja auch im Prinzip so ein transitorisches Wesen ist, also so jemand, der quasi im Leben oder an der Gesellschaft irgendwie teil hat, also auch durch, zum Beispiel dadurch, dass er an die Londoner Gesellschaft angeschlossen ist und sich ein Haus kaufen möchte, also dass er irgendwie in Kontakt gekommen ist mit Hawkins und mit Jonathan Harker. Und auf der anderen Seite aber dieses totale Außenseitermotiv die ganze Zeit rauskommt, ne, mit diesem Schloss, was ganz am Rande außerhalb der Welt gefühlt ist, so an diesem Hügel und so, ne, also räumlich auch getrennt vom Rest der Gesellschaft, wenn man so will. Und auch natürlich generell mit diesem Motiv, dass er ja quasi so etwas wie ein lebender Toter ist, also nicht so richtig zu einer Seite richtig gehört, sondern dazwischen ist. Dieses transitorische Motiv übrigens ist was, was ich auch, da bin ich gespannt, auch in den beiden darauffolgenden Kapiteln noch ein bisschen drüber zu sprechen, das ist was sich tatsächlich komplett durchzieht, finde ich. Also es gibt nicht so wirklich auch eine Figur, die wirklich ganz klar in Schwarz und Weiß einzuteilen ist, sondern alle Figuren sind irgendwie so ein bisschen zwischen zwei verschiedenen Polen, hat man das Gefühl. Das fand ich ganz spannend, das zu beobachten irgendwie.
Ja, da kommt man gleich nochmal drauf. Ja. Und im Grunde ist er ja ein Graf, der seine eigene Untergebenschaft auffrisst. Ja, also er ist einer, der immer weniger Bevölkerung hat, über die er regieren kann oder über die er Graf sein kann, weil wenn keiner mehr da ist, was hat er denn vom Graf sein, außer sein großes Schloss, in dem ja auch nichts ist? Absolut. Da gibt es keine Gräfin und keinen Hofstaat, wie man das so kennt, und da gibt es keine Bälle und Veranstaltungen, ja, also so ein blühendes, royales Leben gibt es ja auch nicht. Das ist ja nicht, es ist nur er da, und selbst er ist ja im Grunde nicht so richtig lebendig.
Genau, ja. Und dieser Bevölkerungsschwund ist ja hier auch historisch innerhalb dieser Geschichte begründet durch die Kämpfe, die dort stattgefunden haben, ne? Also die ja auch die dafür gesorgt haben. Stimmt, das könnte auch eine Ausrede sein, irgendwie, dass so wenig Leute. Er lebt ja schon eine ganze Weile
da. Ich weiß nicht, wo die alle hin sind.
Ja, das stimmt. Sind alle im Krieg gestorben. Ja. So ein bisschen wie diese. Da kommen wir dann später noch dazu, aber es gibt ja so diesen Hinweis von diesem Doktor, dass auf den Grabsteinen ja auch Lügen sind, ne? Dass im Prinzip die ganzen Menschen gar nicht in den Gräbern sind, sondern ja, ich weiß von dem und dem, der ist auf See gestorben und der ist in dem Krieg gestorben und so, wie soll denn der Leichnam hierher gekommen sein, ne? Das ist ja dann später noch so eine Erzählung, die da stattfindet. Also dass Geschichte auch immer irgendwie etwas Geschichte schreiben die Sieger, so, ne, dieses komische Ding, ne, oder dieses so ein bisschen verschwörungstheoretische Ding, aber so dieser Punkt, dass
zumindest die Überlebenden, ne?
Oder die Überlebenden, ne, aber so dieser Punkt, dass Geschichte eben auch aus einer bestimmten Perspektive erzählt und dann eben auch bis zu einem gewissen Grad verfälscht werden kann.
Ja, oder Punkten, okay, ne? Vielleicht ist es auch einfach keine Geschichte, vielleicht ist es halt einfach auch Glaube. Weißt du, es geht ja nicht mit dem Grabstein, geht es ja nicht darum, eine Geschichte zu schreiben, sondern es geht ja einfach darum, den Toten zu erinnern und sagen, alles klar, du warst da, ich ehre dich und halte dich in Erinnerung.
Ja, genau. Ja, richtig, ja. Aber trotzdem geht man ja immer bei einem Grabstein davon aus, okay, darunter liegt dann auch der Leichnam oder lag mal.
Ach so, ja, gut,
so nach dem Motto, ne? Also, dass dieser Gedenkcharakter da drin ist, ist ja, genau, das ist ja klar.
Okay, genau. Sind wir jetzt erstmal mit Jonathan soweit durch?
Von meiner Warte aus, ja.
Haben wir irgendwas vergessen? Noch nö. Ansonsten, wenn sowas einfällt, dann werfen wir das einfach nochmal ein. Mhm. Deswegen, wir machen jetzt hier so ein bisschen so einen kleinen Cut und wir hören uns nächste Woche weiter. Nein. und zwar steigen wir jetzt ein mit Kapitel 5 und wir machen das so, weil das einfach so unterschiedlich ist. Ich hatte es ja auch in der Zusammenfassung schon mal gesagt. Wir gehen quasi nochmal einen Monat, anderthalb nochmal zurück. Mhm. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe, die beginnen auch zu unterschiedlichen Teilen und an unterschiedlichen Daten, ja. So, und passieren unabhängig voneinander, aber irgendwie gleicht sich das Datum an. Ja, das scheint auf so ein Datum hinten raus, irgendwie Anfang August muss das, glaube ich, sein, ist so das Datum, 6.8. oder so, ist so das Datum mit der Ankunft des Schiffes.
Ja, genau.
da scheint sich alles so hinzuziehen. Auch die Geschichte von Dr. Sewers mit Renfield zusammen, das geht über den Juli hinweg bis zum August rein. Oder auch das mit Mina, wenn sie dort in Whitby ist.
Mhm. Genau.
Ich muss sagen, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, die ersten Briefe mit Mina und Lucy, haben die mich genervt. Also ich fand ja, okay, Briefroman schön und gut, ja. Ich fand aber den Einstieg mit Jonathan, fand ich sensationell. Es war richtig, richtig gut. Das ist genau das, was man so hat. Ja, so, das ist wie, wenn du einen Film hast und der fängt so richtig stark an. So die ersten 15, 20 Minuten, grandios. Du hast genau die Stimmung, du hast die geilen Bilder, du weißt ganz genau, um was es geht. Hier ist Grusel, hier ist Mystery, hier ist Blut und hier ist alles da. Ja, und dann ist das erstmal vorbei und dann wird auf die Kleinstadt geschnitten und dann wird erstmal irgendwas anderes gezeigt, was damit nichts zu tun hat. Du weißt zwar, irgendwann kommt das da wieder dahin, aber jetzt musst du erstmal da durch, weißt du? Und die beiden reden hier von, ach, ich liebe ihn ja so sehr und habe ihm das jetzt nicht gesagt und er hat es mir noch nicht gesagt und aber der andere kommt auch und dann muss ich dem aber auch absagen und es hat mir so leid getan, jetzt weine ich so sehr den Brief voll, ich schreibe später nochmal weiter und dann habe ich dem anderen auch abgesagt, es hat mir auch so leid getan und jetzt weine ich schon wieder hier, ich schreibe,
Ja.
Es hat mich richtig rausgerissen aus der Story.
Ich verstehe, was du meinst. Ich muss sagen, es ging mir ähnlich. Ich bin ja in der Vorbereitung so, dass ich das immer zweimal lese, sozusagen. Ja. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal, wenn man dann motivisch drauf achtet, warum das interessant sein könnte, dann fand ich spannend. Aber beim ersten Mal ist es tatsächlich auch so gewesen, dass ich mich erstmal gefragt habe, okay, das reißt mich jetzt aus dieser Geschichte so ein bisschen raus, weil es ja auch so ein großer Kontrast erstmal ist. Ne? Wir hatten diese,
absolut,
nicht actionreich, aber so diesen Horroraspekt, sage ich mal, auf Schloss, ja, Dracula. Und dann haben wir diese vermeintlich bedeutungslosen Alltagsgeschichten um irgendwelche kleinen Liebschaften oder sowas. Ne? Also so, das sind so Menschen, die noch in so einem komplett unschuldigen Austausch miteinander eigentlich da sind. Ne? Während auf der anderen Seite der Welt die existenzielle Bedrohung für eine Person stattfindet, sozusagen.
Ja, ja.
Und dieser Kontrast, der ist schon ganz spannend gewesen. Ja. Aber das ist ja, auf der einen Seite ist das, glaube ich, darin begründet, aufgrund dieses Kontrastes, dass man sich wünscht, ja, ich wäre jetzt lieber eher bei der Action, sozusagen. Ne?
Ja.
Ich wäre jetzt lieber bei Dracula. Auf der anderen Seite aber auch, finde ich, dass in diesem Briefwechsel erstmal relativ wenig Konkretes genannt wird oder Bilder aufgebaut werden, sondern dass man sich sehr viel zusammenreimen muss. Ne?
Ja.
Also es wird zum Beispiel, das hatten wir im Vorfeld so ein bisschen, wir sind uns nicht sicher, hat Mina jetzt tatsächlich, also wir können es uns aus dem Kontext so ein bisschen herauslesen, dass sie in London lebt, aber es wird nicht London genannt und deswegen, ja, ist man sich sehr unsicher, welches Bild von einem Ort kann ich mir jetzt eigentlich schaffen. Ne? Wir bekommen auch von diesen anderen Figuren, diesen Männern, über die Lucy schreibt, erstmal relativ wenig Bild, finde ich, an sich, ne? Sondern das sind erstmal so drei Typen oder es sind ja eigentlich vier Typen, ne? Also es ist ja quasi Arthur Holmwood, dem sie ja so ein bisschen versprochen ist. Es gibt diesen Quincy Morris, es gibt Dr. Seward und eine dritte Figur, die versucht hat, sie zu küssen, die aber dann direkt abgelehnt wurde, sozusagen, ne?
Von dem wir keinen Namen haben.
Von dem wir nicht mal einen Namen haben, gar nichts im Prinzip, ne? Und
das wollte sie noch schreiben, aber sie war so sehr traurig über die Ablehnung der anderen. Also nicht, dass sie Lucy abgelehnt wurde, sondern dass Lucy ablehnen musste.
Ja, genau.
Das hat sie so sehr zu Tränen gebracht, dass sie das nicht noch schreiben konnte.
Ja, das muss furchtbar gewesen sein, genau. Und von daher gibt es erstmal relativ wenig Handfestes, was einem da präsentiert wird. Was auch irgendwie erstmal naheliegend ist, da die beiden ja einen Briefwechsel miteinander haben und in einem Alltag beschreibe ich ja jetzt auch erst nicht nochmal meinen Ort, den ich schon tausendmal kenne, in dem ich lebe.
Ja.
So, das ist ja was anderes bei der Einführung von Jonathan, der dieses Land kennenlernt. Und deswegen haben wir diese Beschreibung von Transsilvanien, von dem Wald, von den Menschen und von dem Schloss und so weiter und so fort. Von daher ist es naheliegend, dass diese Konkretisierung eigentlich hier nicht wirklich stattfinden. Vielleicht auch, weil London als Ort erst einmal auch gar nicht so eine große Rolle spielt, weil wir ja im Kapitel 6 erstmal weg sind wieder davon. Ne? So. Von daher ist es erstmal relativ viel Charakterisierung, die so zwischen den Zeilen zu lesen ist, finde ich, die hier rauskommt.
Ja, das stimmt. Ich musste häufig nochmal zurückblättern, nochmal lesen, was jetzt gerade gemeint ist. Ja. So, ob Arthur jetzt der Mr. Holmwood ist oder ob das jetzt jemand anderes,
ja,
ist. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Ja, ja.
Also am Anfang. Und dann hat es mich irritiert. Dieses Kapitel fängt an mit Mina schreibt an Lucy. Lucy schreibt an Mina. Und dann schreibt Lucy nochmal an Mina. Also man hat diesen Wechsel nicht. Und ich habe diesen Brief gelesen. Und mit dem Gesichtspunkt, also den dritten Brief dann, unter dem Gesichtspunkt Mina hat ihn geschrieben. Ich dachte, das ergibt doch gar keinen Sinn. also was passiert jetzt hier? Und dann musste ich nochmal zurückgehen, doppelter Brief. Irgendwie hat sie zwei Briefe geschrieben. Okay, gut, nehmen wir so an. Und dieses Briefe hin und her setzen, Mina an ihn, Holmwood an, nee, Quincy an Holmwood, Dr. Seward's Tagebuch. Ich finde, das klar macht das so ein, hat das sowas, so ein Anschein von Realität und wir sammeln mal hier die Informationen zusammen wie die Investigativjournalisten und packen das irgendwie zusammen. Aber es stört den, also meinen Lesefluss, weil ich mich ständig orientieren muss, in welcher Zeit befinden wir uns jetzt gerade? Ist es jetzt Mai oder Juli? Mhm. Ja, sind jetzt 2 Monate vergangen, was auch immer da drinnen passiert ist. Mhm. Und wer redet mit wem über was? Mhm. Ja, also jetzt reden plötzlich, also erstmal hat Lucy mit Mina über Sewers und Homewood und Quincy Murray gesprochen. Mhm. Später sprechen Murray mit Homewood
ja.
darüber, dass Suas irgendwie abgelehnt oder was auch immer. Also die sprechen ja. dann auch mal untereinander über das Thema, was wir vorher noch hatten. Ja. ja. Und dann geht jeder seiner eigenen Sachen noch irgendwie nach. Mhm. Und das hat es für mich so, das hat den Fluss so unterbrochen, fand ich. Mhm.
Und diese Männer werden ja auch erstmal nur in Bezug zu Lucy beschrieben im Prinzip. Ne? Also klar, es wird so ein bisschen gesagt, der Quincy Morris ist so ein bisschen abenteuerlustiger, so ein bisschen draufgängiger. Das ist auch der, der diese Ablehnung sehr gut wegsteckt, ne? Der noch sagt, ja, wir können ja Freunde bleiben und so. Und der ja dann, das kommt ja in...
Sue hat es auch gesagt.
Ja, das stimmt, hat er auch gesagt, aber nicht so gemeint.
Ein bisschen trauriger noch.
Aber Quincy hat ja dann sogar nochmal einen Brief an Arthur geschrieben, ne? Und hat ihm da ja auch gesagt, so nach dem Motto, ja, wir trinken auch nochmal auf dein Glück. So,
ja,
ne?
Stimmt.
Also so
ja,
dieses,
ja, ja.
Ja, ich habe jetzt die Frau nicht bekommen, du hast sie bekommen, aber ey, ich freue mich für dich und alles ist schön, ne? Also.
Und da musste ich nachgucken, was dieses ganze Brautwerbe-Dings ist. Also ich fand das ja so schräg.
Ja.
Ja, also ich habe auch nicht verstanden, wie Arthur Holmwood zu Lucy nun steht. Ist es jetzt der Freund? Ist es ein Freund? Ist es ein Bekannter? Ist es der Verlobte? Weil offensichtlich ist dann Seiten später von Verlobung die Rede. Oder ist es jemand, in den sie verliebt ist, der sie aber nicht liebt? Also diese, das habe ich nicht gerafft. Ja. Und gleichzeitig sagt sie ja den anderen Männern, dem Sewers und dem Morris, ich liebe einen anderen, er hat es mir noch nicht gesagt, aber ich liebe den und bei dem möchte ich irgendwie sein. So. Offensichtlich hat sie das Entscheidungsrecht zu sagen, den nehme ich.
Absolut, ja.
Und muss für alle okay sein. Also es ist wie so ein Anstehen am, ich habe keinen Vergleich dafür. Ich finde das so eigen. Also offensichtlich wissen alle, dass sie in Konkurrenz zueinander sind oder was auch immer, wenn sie sich um Lucy bewerben, also ganz eigenartig, und kommen dann mit irgendwelchen schwülstigen Liebesbekundungen und Gedichten und Kram, ja.
Ja, beziehungsweise so ganz romantisch ist ja Sifas zum Beispiel nicht, ne? Also der bezeichnet sie, warte mal, ich habe das hier irgendwo, ne, Stuart meine ich, ist das der bezeichnet sie ja als, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Lucy sei ein schwieriges psychologisches Problem, hat er zu ihr gesagt, ne? Was wahrscheinlich so eine Art Kompliment sein soll, aus seiner sehr rationalen, wissenschaftlichen Sicht oder sowas, ne? So nach dem Motto, boah, du hast ja viele Dimensionen oder sowas, ne? Vielleicht sagen, keine Ahnung, würde man so auch nicht sagen.
Ist kein leichtes Mädchen.
Ja, genau. Aber du bist ja so vielfältig oder sowas, ne? Oder ich komme irgendwie nicht, meine Emotionen versperren mir irgendwie einen Blick auf dich, der mich rational, ich kann sonst alles rational erfassen, aber dich gerade nicht, so nach dem
Motto.
Ja,
so in der Richtung.
So in die Richtung geht das,
ja.
Und das ist ja so eine ganz komische Herangehensweise. Aber ich finde, ich glaube, es hat einen Grund, dass wir gerade zu Arthur Holmwood nicht so wirklich hier eine Beziehung aufbauen können, weil er auch so gut wie nicht erwähnt wird. Es wird auch später in einem Tagebucheintrag von Mina nur mal erwähnt, dass er ein Adliger sei, ein Aristokrat. Das erfahren wir vorher nicht. Wir erfahren sonst nichts groß auch über ihn. Und ich glaube, ich würde so eine These aufstellen, dass es so einen gewissen Grund hat, warum Lucy von ihm nicht spricht. Dazu möchte ich aber erst in Kapitel 6 dann kommen, weil das mit einer bestimmten Handlung von ihr zusammenhängt, die man sich vielleicht denken kann.
Okay.
Aber sonst werden die anderen Figuren eigentlich auch ziemlich klar oder charakterisiert, kann man sagen. Ne? Dr. Stuart, wie gesagt, so wirkt
sehr... Sewers. Wie die Kanalisation.
Wie die Kanalisation, ja, stimmt, ja. dass er so wissenschaftlich orientiert sei, rational, pass auf, analytisch.
Lass mal reingehen zu Dr. Seuss. Lass uns doch mal die einzelnen Personen einfach durchnehmen.
Ja.
Ja?
Kann man gerne machen.
Lass mal mit Dr. Seuss anfangen.
Ja.
Dr. Seuss ist halt einer der drei Werbenden um Lucy.
Ja.
Der wirkt recht unsicher, glaube ich, in sozialen Interaktionen.
Ja.
Ja. Und ist da auch irgendwie ein bisschen getroffen über die unglückliche Liebe zu Lucy. Mhm. Das war ja so sein Ausgangspunkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Was mache ich denn jetzt hier so in der Klinik? Ich suche mir jetzt mal einen Patienten und gucke mir den mal genauer an.
Seward, ganz kurz, möchte ich an der Stelle sagen.
Zeig her.
Dr. Seward's Tagebuch haben wir hier stehen.
Seward's, ja, stimmt,
das recht. Ich glaube, ja. Den du meinst, war der alte Doktor.
Der da später, ja, ich habe die
Mütze. Der später, ja.
Okay, Seward, okay, nicht wie die Kanalisation.
Ja, genau. Ich
habe zwei Namen gerade verwechselt.
Wir wollten Dr. Seward nicht als Kanalisation
bezeichnen.
Nein, möchten wir uns distanzieren.
Wir hätten jetzt einfach unsere Interpretation des ganzen Romans darauf ausgelegt, dass der Name einfach falsch ausgesprochen wird.
Ist ja auch wie eine Kanalisation irgendwie.
Ja, gell?
Passt ja der Name auch.
Deep.
Ja, genau. Nee, Charakterisierung, genau, von ihm.
Okay, Dr. Seward. Bitte.
Ach so, sorry, ich habe dich unterbrochen jetzt, ja. Genau, also so dieses in sozialen Interaktionen, so ein bisschen unfähige, so ein bisschen, oder holprige, kann man sagen, ne? Es wird ja auch, gesagt, dass er irgendwie, dass so die Hände so ein bisschen gezittert haben, als es diese Absage gab, ne? Also, dass es da nicht wirklich funktioniert bei ihm. Und dass er aber gleichzeitig diesen sehr rationalen, kalten Blick in seiner Arbeit hat und auf der anderen Seite dann aber auch dieser Wille, irgendwie anerkannt zu werden, auch in seinem Job oder so, ne? Das merkt man in diesen Ausführungen zu Renfield ganz deutlich, dass er dann hofft, hier irgendwie eine neue Entdeckung gemacht zu haben, ne? Ihm ja sogar diese Bezeichnung gibt und so, ne?
Aber er wägt ja ab. Kann ich das jetzt zulassen, wenn der jetzt die Katze will?
Ja.
Aber ich will doch wissen, wie das weitergeht, das Spiel. Wo will der denn hin mit seinen fixen Ideen? Mhm. Kann ich dem jetzt die Katze geben? Mhm. Aber nein, er hat mir noch keinen Grund gegeben, oder ich habe noch keinen Grund herausgefunden, warum ich ihm die Katze jetzt zulassen sollte. Mhm. So ging es eher. Mhm. Also irgendwie hat er schon Bock, aber er kann es, glaube ich, sich selber nicht rechtfertigen und vielleicht auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht rechtfertigen, warum er dem Irren jetzt noch die Katze gegeben hat zum Fressen. Mhm. Im Grunde geht es nicht darum, ja oder nein, sondern welcher Gedanke gibt mir jetzt die Erlaubnis dafür?
Ja, genau, richtig.
Da sind wir. Nicht beim Katze ja oder nein. Das ist nicht wichtig.
Genau, richtig, ja. Und das macht diese Beziehung zwischen den beiden auch so wahnsinnig spannend, weil Renfield ja auch dann so eine Art Wissenschaftler ist in diesem Sinne, ne? Also zumindest so wissenschaftliche Anmutungen hat, ne? Im Sinne von, wird als wahnsinnig beschrieben, aber zugleich führt er da so eine Liste mit diesen Tieren und so weiter und so fort und guckt, wer frisst was und so, ne? Funktioniert das, diese Kette, die ich mir aufgebaut habe und so. Und das vereint die beiden ja so ein bisschen, ne? Also auf der einen Seite so dieses Psychologische, bei Dr. Seward ist das so, dass er halt abgelehnt wird von Lucy und deswegen sehr traurig ist und sich in die Arbeit stürzt. Das heißt, es gibt da noch so etwas wie Emotionen neben diesem rein wissenschaftlichen, ne? Man könnte ja auch sagen, Dr. Seward ist so eine reine Stellvertreterfigur, die hier sozusagen für die Wissenschaft steht einfach, ne? Aber es gibt da noch diese Beziehung, diese hoffentlich aus seiner Sicht Liebesbeziehung zu Lucy, die sich nicht erfüllt. Und auf der anderen Seite haben wir diesen geistig beeinträchtigten Menschen, der aber gleichzeitig so dieses Rationale da irgendwie scheint da was Rationales zu sein, so ein Erkundungsdrang, so ein Wissenschaftsdrang, so ein ganz perfider irgendwie, ne, der da drin zu stecken scheint.
Also ich glaube, der scheint aus Sicht von Dr. Seward nicht so komplett irre zu sein. Ja, dass er da irgendwie, irgendwie Kram macht, dem kein Sinn irgendwie dahinter liegt, ja. Mhm. Der hat ja, glaube ich, dem Wächter nur erzählt noch, einem der Wächter aus der Klinik hier, beobachte den mal, guck mal, was da so passiert. Und es gibt ja wie so eine Kette. Es gibt ja die Fliegen, es gibt die Spinnen, es gibt die Sperlinge und dann kommt die Katze. Also es hat ja irgendwie einen Weg, irgendwohin zieht es ja. Es ist ja nicht irgendwas. Ja. Und allein die Tatsache, dass er sich nicht nur einen Sperling hält, sondern mehrere Sperlinge und diese ganze Kette am Laufen hält, ja, mit ich lege Zucker irgendwo hin, hole die Fliegen ran und die Fliegen ernähren die Spinnen und die ernähren die Sperlinge und das ganze Ding ist wie bei Stardew Valley oder und sowas, da hast du dann so einen kleinen Wirtschaftskreislauf. Das ist ja schon verrückt und ich hab zwischendurch gedacht, komm, gib mir noch die Katze. Mein Gott, gib ihm doch die Katze.
Hab ich mir auch gedacht. Ich wollte auch sehen, was
ich
passiert.
Ich will jetzt wissen, was los ist. Und dann hat er die Vögel gefressen. Ach, yeah, genau. Hat er nicht ausgehalten.
Ja, yeah, genau. Was ja auch irgendwie so was total, also er versucht das ja erst zu vertuschen, ne? Er sagt ja, ja, die sind weggeflogen oder ich habe sie freigelassen oder so. Und dann
nur die Feder im Mund.
Genau, richtig, ja, da sieht man die Federn auf dem Boden und das Blut und so und dann, ja, der Mund, der verrät, dass er
ja.
das gemacht hat.
Ich habe
ne?
den Kuchen nicht gegessen.
Ja, genau, richtig, ja. Was ihn ja auch übrigens mit dem Grafen vereint, ne? So dieses Animalische, beziehungsweise auch mit den Bräuten, ne? Also so dieses erst, Renfield, genau. Es gibt da sowas Menschliches anscheinend, aber dann dieses Tier, was da drin steckt irgendwie, ne? So genauso wie, ich musste auch daran denken, wie die Frauen sich auf das Baby gestürzt haben dann, ne? Dann in dieser Situation, in der Jonathan den Frauen zuerst begegnet ist.
Ja, ne? Das könnte ja dann so das Ende der Kette sein.
Ja.
Ne? Wenn man von der Katze zum Kalb und dann zum, ja. weißt du, das irgendwie weitergeht. Ja.
Ganz genau.
Das stimmt. Wir wissen aber nicht, warum er da ist. Also er ist jetzt erstmal nur da.
Genau.
Also der muss ja irgendwie, ich stelle mir das auch so vor, wie so eine, also im Buch wird es als Irrenanstalt bezeichnet. Und ich stelle mir das vor, in der Zeit ist es halt einfach keine psychiatrische Einrichtung, wie wir sie heute kennen, sondern es ist eher Wegsperren der Irren, ja, damit sie den Leuten nicht gefährlich sind. Mhm. Und ich meine, Dr. Seward nutzt die Gunst der Stunde aus Langeweile, um von deinem Liebeskummer wegzukommen und ja. dann kümmert er sich mal um einen.
Ja, ja,
was macht er denn sonst den ganzen Tag?
Ja, ja.
Ach nee, jetzt kümmert
er. Jetzt arbeite ich mal.
Als hätte er so einen Dartpfeil auf die Akten geworfen und ach, ein Renfield, dann gehe ich mal runter.
Ja, ja, genau.
Und geht dann so ganz stolz mit der Akte unter dem Arm so runter. Guten Morgen, Kollegen, Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit.
Ja.
Und dann guckt er sich Renfield an über die nächsten Tage.
Ja, ja, genau.
Weil er einfach was zu tun braucht.
Ja. Und das sickert so ganz langsam ein, ne? Also tatsächlich so dieses, dass er die Vögel tatsächlich isst, das ist ja was dann erst in Anführungsstrichen im Kapitel 6 kommt. Es sind ja im Verlauf dieser Kapitel, die wir jetzt gelesen haben, zwei Passagen, in denen wir diese Beziehung geschildert bekommen zwischen Renfield und Dr. Seward. Ich muss auch mal nachgucken, wie er richtig heißt nochmal. Und das ist ja, ich finde das ja im Kontrast dann doch ganz schön, dass wir eigentlich zunächst mal London als einen, das wird jetzt nicht so ausdifferenziert, was das für ein Ort ist, aber es wird zumindest, Lucy schreibt das in einem, in ihrem ersten Brief drin, dass sie in Gemäldegalerien geht und dass sie Spaziergänge und Ritte im Park übernimmt. Das hat erstmal sowas, oder unternimmt, das hat erstmal sowas Idyllisches irgendwie, ne? So etwas Unschuldiges, ne? Und diese, generell diese leichten Themen, so, ja, diese drei Typen, die sich um mich beworben haben und so, das hat was sehr Alltägliches, Leichtes, ne? Und so. Und dann sickert so langsam dieser Horror so ein, ne? Und dieses, man, auf einmal haben wir hier einen Typen, der einen Vogel frisst, ne? So.
Verschluckt dir.
Ja.
Das stimmt. Das passt irgendwie auch, also ganz eigenartiger.
Ja.
Ja, und das meine ich, wir kennen das halt. Ja, wir wissen, dass Renfield drin vorkommt und das Zeug halt isst.
Mhm.
Aber wenn man das jetzt so aus der Distanz nochmal guckt, klar, da wie die zwei Verliebten, ja, die da irgendwie den Leuten nachschmachten und Renfield, der einfach Vögel frisst.
Ja, absolut.
In irgendeinem Kerker in der Irrenanstalt.
Genau.
Ja?
Und wenn wir uns Mina und Lucy auch mal anschauen, dann sind das ja auch so gefühlt, also ich habe da so ein Bild von idealtypischen Frauen dieser Zeit in einer gewissen Weise, ne? Also Mina, intelligent und gebildet, ne? Sie hat ja diesen Schulassistentin-Job da zumindest, ne? Was irgendwie auf Bildung zumindest hinweisen lässt. Wirkt sehr loyal Jonathan gegenüber, also sie fragt sich ja ständig, verdammt, der hat ja jetzt seit Tagen nicht geschrieben, wo bleibt der Brief eigentlich, ne? Ich würde ihn gern wiedersehen und so. Und bei Lucy ist ja auch so dieses Schöne, dieses Charmante irgendwie, was sich zumindest andeutet, also es wird einen Grund haben, dass gleich drei Leute um sie buhlen und noch Arthur Homewood dann sie bekommt und so. Und gleichzeitig sowas kindlich Naives irgendwie, ne? Dass sie sich so freut über diese Anträge und ich kann mich kaum fassen, schreibt sie da, ne? Dass diese drei Leute um sie buhlen. Ja.
Bist du jetzt bei den nächsten Themen? Bist du jetzt bei den nächsten Leuten? Weil ich hätte nämlich noch was zu Dr. Seward.
Nee, ich wollte diesen ganz kurz nur zwischendrin diesen Kontrast nochmal aufmachen, weil mit diesem schönen London hatten und jetzt diesen beiden idealtypischen Figuren oder Frauenfiguren, sag ich mal, die erstmal so, ne? Typisch für diese Zeit dann irgendwie wirken und dann sickert so dieser Horror so langsam ein von Dr. Seward.
Ja. Ja, also Horror, weiß ich nicht, ob das schon so ein Horror ist, aber es ist halt irgendwas, was so, ich meine, aus Sicht von Dr. Seward, ja, ist der, keine Ahnung, Cut 1, er sitzt bei Lucy irgendwie zu Hause, geht mit ihr spazieren, die Anstandsdame sitzt da irgendwie da hinten und ihr macht ja Liebesbekundungen. Cut 2, er ist im Keller von der Psychiatrie und guckt einem zu, wie jemand Sperlinge isst. Also im Grunde, das ist das, was Dr. Stewart erlebt. Ja. Und mir ist eingefallen, die psychiatrische Klinik, die muss nicht weit weg sein vom neuen Haus von Dracula. Denn das letzte Mal, ich meine, es war in dieser Passage, waren mehrere Orte markiert auf der Karte, wenn du dich dran erinnerst. Da war Jonathan beim Dracula zu Hause, da lag die Karte von London da, unter anderem war das Haus eingekreist, wo er dann einzieht, und einer der Orte, glaube ich, war diese psychiatrische Klinik dort in unmittelbarer Umgebung. Und das könnte ja auch zusammenhängen mit dem, was du gerade gesagt hast, die Verbindung zwischen Dracula und Renfield ist vielleicht gar nicht so, weißt du, ich meine, dass die örtlich einfach näher sind, als sie sich einfach im Verhalten so sind oder mit den.
Du meinst, dass wirklich eine direkte Beziehung zwischen den beiden besteht? Also das kann natürlich sein, das nahelegen.
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist die Klinik gar nicht so weit von dem neuen Haus von Dracula weg.
Ah, okay.
In dem er dann reinzieht.
Ja, so. Aber dass sie markiert ist alleine, ist ja schon irgendwie ein Hinweis, dass sie irgendwie wichtig zu sein scheint. Zumindest,
offensichtlich.
Ne?
Also das letzte Mal wussten wir noch nicht, was diese Orte bedeuten. Ich muss da gleich nochmal reinlesen, welche da genannt wurden. Vielleicht kommen die später nochmal wieder.
Ja. Nee, genau. Nee, ich meinte das jetzt eigentlich erstmal vordergründig rein motivisch, dass sich hier erstmal etwas wiederholt, dieses Animalische einfach, ne?
Ja, ja.
Aber dass es auch tatsächlich eine Verbindung zwischen den beiden gibt, von der wir bis jetzt noch nichts Konkretes wissen, das kann natürlich auch sein.
Klar. Ja.
Also, könnte sein.
An dieser Stelle. Wollen wir mit den anderen Figuren weitermachen?
Kann man gerne machen, ja.
Du hast mit Mina schon angefangen.
Ja.
Sie heißt ja Mina Murray. Hm. Ne? Das heißt ja, sie ist nicht verheiratet. Hm. Also sie ist nicht verheiratet mit Jonathan. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir das letzte Mal so ein bisschen vermutet hatten. Hm. Wir wussten bis jetzt erst nur den Vornamen und hatten so die Theorie gesponnen, okay, jung verheiratetes Pärchen, lässt sich irgendwie nieder, er will ein bisschen Geld machen, deswegen schicken Peter Hawkins dann irgendwie nach Transsilvanien, um diesen Auftrag zu erledigen. Aber offensichtlich sind sie nicht verheiratet und sie scheint irgendwie tatsächlich schon gebildet zu sein, weil sie sagt so, okay, sie lernt jetzt hier so das Stenografieren noch, was ja so nochmal eine eigene Schriftsprache oder so ist.
Genau, es ist so eine so ein Vorgang, der dazu führt, dass du im Prinzip gesprochene Sprache durch gewisse Symboliken schneller niederschreiben kannst. Also, dass du sozusagen so wie so eine Art Schriftzeichen benutzt, die unserem Alphabet relativ nahe sind, aber im Prinzip Verkürzungen für die Worte, sodass du schnell, während jemand etwas sagt, was niederschreiben kannst, und hinterher kannst du sagen, okay, das steht für dieses Wort und so können wir den Laut, sozusagen den Wortlaut wiedergeben.
Ja. Und sie stellt sich so vor, sie lernt dann erstmal schön, also, dass sie das kann und deswegen schreibt sie sich mit, oder schreibt ihr Jonathan auch immer stenografierte Briefe, damit sie das auch gleich üben kann, ja, damit sie ihm dann irgendwie unterstützen kann in seinem Tun oder so. Weiß auch nicht so richtig, was das alles ist.
Ja, genau. Also dieser Bildungsaspekt, der hier ganz wichtig ist.
Und es scheint, dass Mina so die weibliche Hauptperson wird.
Scheint so, ja. Wirkt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir das bei Jonathan auch schon hätten denken können, wenn wir kein besseres Wissen hätten. Oder ob Mina nicht auch irgendwann oder eventuell auch in einer gewissen Weise Opfer werden könnte. Weiß ich
nicht. Ja, das stimmt. Ne? Es läge nahe, dass es möglich wäre.
Ja, aber sie wirkt erstmal zumindest durch die Klugheit, die ihr angedichtet wird, zumindest, oder die ihr nahegelegt wird, erstmal eher wie eine Hauptfigur, als dass Lucy wäre. Und natürlich durch die Tatsache, dass wir ständig ihr Tagebuch lesen. Das ist natürlich auch ein Grund.
Ja, na klar. Ja, natürlich. Genau. Ja, stimmt. Ja. Lucys Tagebuch lesen wir ja nicht. Ja. Also wir lesen ja Lucy im Grunde nur als Antwort auf Mina.
Nee, wir lesen auch Tagebucheinträge.
Von Lucy?
Ja, ja. Wenn sie in Whitby ist. Da müssen die beiden ja nicht mehr Briefverkehr machen, dann ist es ein Tagebuch. Dann sind
Ich dachte, das habe ich als Mina gelesen.
Mina jetzt. Marys Tagebuch, ja.
Nein, jetzt gucke ich nach. Nein, das glaube ich nicht.
Na, das klappt dann wieder nicht. Doch, seit 81 bei mir. Was, 81? Warte mal, ich habe eben drüber geblättert. Nicht 81, warte, ein bisschen später.
Brief von Lucy Westenra an Fräulein Mina.
Sechstes Kapitel Mina Marys Tagebuch.
Ja, sag ich doch. Wir lesen
ihr Tagebuch.
Ja, von Lucy haben wir keinen Tagebucheintrag. Lucy.
Ach so. Lucy, ja, von Lucy haben wir keinen Tag. Ich dachte, Lucy, du wolltest sagen, von Mina haben wir keinen Tagebucheintrag.
Ich sag mal den Satz nochmal. Lucy erfahren wir nur aus Briefen, die sie Mina antwortet.
Ich habe so ein Problem mit Namen. Ja, natürlich lesen wir von Lucy nur die Briefe.
Gut,
ja,
ah, jetzt habe ich mich schon erschrocken. Ich dachte, das ist echt nicht so falsch.
Ich dachte, boah, jetzt habe ich einen richtigen Punkt gelandet hier. Jetzt habe ich einen Triumph über Olli eingefahren. Natürlich lesen wir Mina Murrays Tagebuch.
Seite 81. Kapitel 6, bitte.
Ja, Mina Murray.
Nein, nein.
Ja, von Lucy bekommen wir nur Briefe.
Das meine ich. Ja. Und du hast recht, das legt so ein bisschen den Hauptcharakterfokus so in Richtung Mina. Ja. Das macht sie eher zu einer handelnden Person, die selber aufschreibt und selber Gedanken hat, als zu einer Person, die so in der zweiten Reihe steht. Ja? Also genau. Lucy ist die Freundin von, mhm. ja?
Ja. Und genau, auch dahingehend, dass sie ja im sechsten Kapitel so ein bisschen als Kümmerin auftaucht, ne? Auftaucht für die Lucy, die ja dann beginnt, Schlaf zu wandeln. Da wird ja gesagt, dass die Mutter von Lucy ihr gesagt hat, sie soll den Schlüssel verstecken oder zu sich nehmen und das Zimmer zuschließen, damit sie nicht dann auf die Dächer steigt und dann irgendwann runterfällt, wenn sie aufwacht.
Ja, und ich meine, das macht ja diesen Unterschied. Nicht Lucy schreibt über ihr Schlafwandeln, sondern Mina berichtet, dass Lucy schlafwandelt. Mhm. Ja, und das macht, ist so, die Lucy ist so passiv. Mhm. Ja, Mina ist die Aktive, die jetzt irgendwie das vibet so irgendwie. Genau. Tja, Mina. Haben wir noch was zu Mina?
Jetzt im Speziellen erstmal nicht.
Nee, und Lucy, das mit dem Nachtwandeln habe ich nicht verstanden, ne? Ehrlich gesagt.
Mit dem Nachtwandeln?
Ja.
Mit dem Schlafwandeln?
Ja, es war irgendwie. Also, die Situation ist ja so, Mina ist von London nach Whitby gefahren, um Lucy zu besuchen. Mhm. Und da waren sie so ein bisschen, haben so ein paar Tage verbracht. Und irgendwann schreibt sie, dass Lucy wieder angefangen hat, Nacht zu wandeln. Mhm. Also das scheint so ein Ding zu sein. Mhm. Habe ich mir das gedacht oder ist ihr Vater auch Nachtwandler? Stand das da rum? War das irgendein Nebensatz oder
habe ich mir das jetzt zumindest
ich weiß
in Erinnerung.
Nicht mehr. Also. Jedenfalls ging es darum, dass sie wieder Nacht gewandelt hat, mhm. ja, und dass sich das über die Zeit irgendwie verändert hat. Es wurde mal schlimmer, so schlimm, dass sie zumindest das Zimmer abschließen mussten und drinnen dann haben sie Geräusche gehört, die hat ja nicht gesagt, als würde sie einen Schlüssel suchen, sondern sie sucht den Schlüssel. Mhm. Also dass sie war sich der Sache schon so sicher. Mhm. Und im Verlauf der Zeit ging es wohl besser mit dem Nachtwandeln, aber Lucy selber war irgendwie in schweren oder in tiefen Gedanken, so tagsüber, ja, und war nicht mehr so richtig bei der Sache. Mhm. Und damit war es das, glaube ich, auch. Mhm. Dann ist mehr passiert in der Storyline nicht.
Genau, und der Rest ist so ein bisschen Interpretation und eine davon liefere ich jetzt mal.
Oh ja.
Weil ich habe ja gesagt, ich hatte so ein bisschen eine These dazu, warum ihr anscheinend Verlobter oder ihr voraussichtlich zukünftiger Mann Arthur Homewood so eine geringe Rolle spielt in den Erzählungen. Und das fand ich spannend. Ich hab mir nämlich gefragt, ob es da, weil man muss ja gerade in dieser Zeit sehen, dass es gewisse gesellschaftliche Ansprüche, sage ich mal, an Frauen gab in einer gewissen Weise, ne? Also, na gut, an Männer dann natürlich auch, ne? Also dieses klassische Bild, diese Anforderungen, Frau finden, Familie gründen und dieses bürgerliche Leben im britischen Empire führen, ne? In der Viktorienzeit und so. Und dass es natürlich dann dazu geführt hat, dass wahrscheinlich relativ viel davon auch durch so gewisse gesellschaftliche Zwänge geschehen ist, ne? Und ich habe mich gefragt, ob es da nicht so ein unterbewusstes Verlangen nach Ausbruch aus diesem Leben gibt. Weil Arthur Homewood spielt in den Briefen so gut wie gar keine Rolle, wird nur einmal, wie gesagt, wird erwähnt, dass er Adliger ist und das von Mina innerhalb des Tagebuches, also nicht mal von Lucy.
Ja.
Also sie schreibt über ihn gar nichts so im Großen und Ganzen. Da findet der nicht statt. Und ich habe mich gefragt, ob dieses, in Anführungsstrichen, diese drohende Hochzeit irgendwie nicht dazu führt, dass dieses Schlafwandeln in einer gewissen Weise losgeht. Dass man so symbolisch aus dem Raum, aus dem Haus hinaustreten möchte.
Ach so, dass sie gar nicht möchte.
Genau, richtig. Ja.
Lucy.
Genau, also ja, diese Konfrontation von so einer bürgerlichen Existenz mit etwas anderem, mit so einer gewissen Form von Freiheit oder sowas, ne? Das habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht ein Grundthema dieses Romans auch sein könnte, weil die Gewalt, das Unterbewusste, sowas, das im Menschen drin liegende animalische etwas ist,
nonkonformistische
etwas ist, was hinausbrechen könnte irgendwann mal, ne? Ich fand das in dem Zusammenhang auch ganz spannend, dass dieser Besuch von Jonathan, dass man diesen Eintritt ins Gewölbe nach unten ja auch mit Freud so ein bisschen psychoanalytisch lesen könnte, ne? Also da gibt es sozusagen dieses Ich, was sozusagen, also du und ich, wir sprechen miteinander. Dann gibt es dieses Es, was unten im Keller sozusagen begraben ist, das Animalische, die Gewalt, die Triebe, die herausbrechen müssen. Und dann gibt es immer das Über-Ich, was darauf aufpasst oder dieses Zivilisatorische im Prinzip, was sagt, nee, lass das, du darfst das nicht.
Ne? Werte, Normen.
Richtig. Ja. Ob man das nicht hierauf auch drüber lesen könnte. Da haben wir momentan noch zu wenige Informationen für. Aber es wäre eine Interpretation, weil ich habe mich das in diesen Briefen tatsächlich gefragt, warum spielt der Arthur, warum haben wir von dem so ein unkonkretes Bild? Ja, weil er kaum erwähnt wird. Und jetzt auf einmal haben wir dieses Symbol von, sie will irgendwie raus, sucht sogar einen Schlüssel, um aus diesem Haus rauszukommen irgendwie, weißt du? Ob es da nicht diesen Drang gibt, dem zu entfliehen?
Ich weiß nicht. Dem würde ich jetzt zu 100% nicht zustimmen, weil die Lage ist ja, dass Lucy Arthur gesagt hat, sie liebt ihn, er aber gesagt hat, er hat sie lieb. Ja, also es gibt da schon einen Unterschied und offensichtlich kann sie sich da auch frei entscheiden zwischen allen. Also warum sollte sie ihm da jetzt irgendetwas sagen, was sie nicht will? So, ja. Es sei denn natürlich, diese anderen Bewerber gab es vorher noch nicht. Keine Ahnung. Dieser chronische Ablauf, das steige ich nicht durch. Ja. Ob die alle drei vor der Tür standen oder ob die alle drei angerufen haben und gesagt, ich würde gerne einen Termin machen. Mhm. Oder ob Arthur schon vorher da war und eine Woche später kommt, upsi, dann hört, keine Ahnung, Dr. Seward. Stimmt, Arthur, hast ja recht, da gehe ich auch nochmal hin und melde mich da auch nochmal an. Und dann später kommt Quincy Morris nochmal dazu, der sich auch nochmal anmeldet und irgendein Dritter noch. Mhm. Ja, also ob das jetzt alles irgendwie durchterminiert ist oder sagen, Leute, Lucy hat im Juli, hat die Brautwerbung, alle Mann bitte im Juli melden.
Anstellen, Nummer ziehen, anstellen.
Und Rückmeldung gibt es dann Anfang August.
Ja, wir schicken eine Erinnerungsmail nochmal.
Also keine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Ja. Und deswegen glaube ich, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, wenn sie allen irgendwie ablehnen und zusagen kann, wenn sie das Zünglein an der Waage ist, würde ich auch sagen, na gut, sie hat ihm so die Rose gegeben von mir aus. Deswegen weiß ich nicht, ob sie da jetzt raus will.
Ja.
Oder ob es nicht einfach schon der Horror ist, der einsickert.
Ja.
So, was du ja schon bei Dr. Seward gesagt
Absolut.
Hast.
Absolut. Also erstmal noch zu dem ersten Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das eventuell auch registriert, dass er sie nur lieb hat und nicht liebt. Ne? Also, dass das nur etwas ist, was jetzt nicht in diesem Maße in einem Brief oder so ausformuliert wird noch weiter. Oder ne? Also, man ist ja auch ein bisschen vorsichtig mit seinen eigenen Gedanken, die man so formuliert. Wobei man dazu ja sagen muss, dass dieser Briefwechsel zwischen Mina und Lucy erstmal sehr vertraulich an sich wirkt. Ne? Das ist ja erstmal was wie so ein kleiner privater Raum, der sich da aufmacht zwischen den beiden, der nicht von niemand anderem außer uns jetzt gelesen wird. Ne? Wir dringen ja in diesen privaten Raum da im Prinzip so ein bisschen ein. Das heißt, es gibt jetzt niemand anderen, der da Zugriff drauf hat. Und trotzdem schreibt man ja so eine gesellschaftlich schwierige Sache nicht unbedingt trotzdem nieder in so einem Brief. Ne? Als Frau im viktorianischen London oder im viktorianischen Whitby.
Ja, ich dachte auch zwischendurch, na, vielleicht kennt einfach Mina den Arthur. Warum sollte Lucy von Arthur die ganze Zeit schreiben, wenn Mina den sowieso kennt?
Ja, das stimmt.
Nur, aber die anderen kannte sie ja noch nicht, deswegen kamen die nochmal so. Deswegen musste sie nochmal beschreiben, wer Dr. Seward ist oder wer dieser Quincy Morris ist oder so, weißt du?
Ja,
also den Eindruck hatte ich.
Ja.
Arthur ist bekannt. Oh,
ja,
Arthur,
ja,
Arthur, jeder kennt Arthur.
Genau. Und gleichzeitig genießt sie es ja trotzdem, begehrt zu werden von diesen dreien. Ne? Sie lehnt die alle ab, aber trotzdem ist sie ja erstmal, ich kann ja gar nicht glauben, dass die alle drei zu mir kommen. Das ist ja irgendwie eine schöne Sache, so, weißt du?
Das darf ich den anderen Mädels nicht erzählen, dann werden die neidisch.
Richtig, ganz genau. Ne? Also sie spielt ja schon damit und hat Lust darauf. Auf der anderen Seite aber auch die Lesweise, die du jetzt hattest, dass dieses, dass es Teil dieses drohenden Unheils ist, was wir auch bei Renfield schon hatten. Das ist ja wirklich ein Teil dieses sechsten Kapitels. Ne? Also wir hatten im fünften schon die Andeutung, Renfield wird so ein bisschen eingesickert oder reingeschrieben oder taucht so dazwischen auf zwischen diesen vergleichsweise idyllischen Beschreibungen. Und das Gleiche haben wir jetzt auch bei Whitby eigentlich erstmal bei diesem Ort, der als sehr idyllisch erstmal beschrieben wird. Also es wird da geschrieben von einem reizenden Fleckchen Erde, einer entzückenden Landschaft, die roten Ziegeln auf den Dächern, die dort beschrieben werden. Und selbst der Friedhof wird als schönster idyllischer Platz hier beschrieben. Ne? Also selbst der ist irgendwie, hat so eine Schönheit, so eine Erhabenheit.
Ja.
Und gleichzeitig dieses Bild von dem Meer, der Flut und dem Sand am Strand, ne, ja, was ein sehr idyllisches Bild ist. Und gleichzeitig sickert hier eigentlich immer mehr von diesem Unheil rein. Also erstmal diese sehr expliziten Beschreibungen von Renfield, wie er dann auch eine Taube ist und sowas. Ne? Das ist ja dann der Höhepunkt, wenn man so will. Die Schlafwandlung von Lucy und dann gegen Ende potenziert sich das dann natürlich. Ne? Stürmisches Wetter, die See brandet brüllend, wir haben dunkle Gestalten, die am Strand auftauchen. Und das fremde Schiff, das aussieht wie ein Russe, was sehr nah am Osten Europas liegt.
Um das ich habe jetzt gerade überlegt, vielleicht ist das noch gar nicht der Horror, der da einsickert. Vielleicht ist es noch gar nicht ein Horror, der da kommt, sondern vielleicht sind das einfach zwei Charaktere, die wir feststellen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die vielleicht mental und emotional nicht stark sind. Mhm. Ja. Die, also wir erleben ja einen Jonathan, mag er so tapsig sein, wie er ist, ja, aber irgendwie ist der bei sich. Ja, der hat einen Plan, der schmiedet einen Plan, der versucht den Plan irgendwie umzusetzen, ja. Auch Mina ist eine, die ist irgendwie gefestigt und sagt, gut, wenn es dir nicht gut geht oder so, was auch immer, dann komme ich dich jetzt besuchen, dann setze ich mich da jetzt in den Zug oder Kutsche, weiß man auch nicht, wie der hingekommen ist. Also die sind irgendwie so, die machen so. Dr. Seward auch, der ist unterwegs, der hat einen Plan, der ist da irgendwie Leiter dieser Klinik. Und Quincy ist, also der Morris ist im Grunde Abenteurer. Der weiß auch, was los ist. Ja, so, der stellt sich Gefahren und so. Aber jetzt haben wir Renfield und Lucy, die sich im Grunde keine Gefahren stellen. Weißt du, Renfield ist ganz woanders. Der hat da seinen Wirtschaftskreislauf am Laufen. Lucy selber hat irgendwie was mit Nachtwandeln zu tun. Und Nachtwandeln ist ja irgendwie so ein bisschen beängstigend für die Mitmenschen. Ne? Da sagt ja auch die Mutter von Lucy, naja, wir müssen die auch einschließen, nicht, dass die da irgendwie, weil eine Tante vom Onkel, die ist da auf dem Giebel irgendwie rumstolziert und ist dann schreiend runtergefallen oder so. Also es wirkt so, als wäre Lucy nicht stabil. Mental nicht stabil genug. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein kleiner Ausblick, dass das so eine Einführung ist von Unterschieden im Charakter und der Beeinflussbarkeit durch Dracula. Aha. Weißt du? Dass wir hier gleich vielleicht gar nicht so einen Horror haben. Das ist schon eklig, wenn Renfield da diese Vögel isst. Und es ist auch schon ein bisschen eigenartig, wenn wir da die nachtwanderische Lucy irgendwie lesen und dann vielleicht noch an diese weiße Frau in der Ruine denken da oben, ja, die der Sage nach, dann hat das schon. Und da wissen wir ja halt auch schon einfach viel. Aber wenn man das jetzt einfach mal so betrachtet, sind wir einfach nur im Kennenlernen. Die machen ja erstmal nur etwas oder schreiben ja auch nur etwas, damit wir erstmal feststellen können, wer ist denn Mina eigentlich? Wie ist die verankert in der Welt? Ja, wie steht die zu Lucy oder zu Jonathan oder was auch immer? Ja, wie steht Lucy zu irgendwem? Wo sind die verankert? Was macht denn Lucy eigentlich? Sonst ist die ja nur ein Name. Und ich glaube, wir sehen hier einen Unterschied zwischen mental schwachen Charakteren. Ich nenne es mal mental schwach. Also, ja, also irgendwie ist da, am Ende ist es eine Beeinflussbarkeit. Mhm. Ja, das ist, und anderen, die das halt eben vielleicht nicht sind. Mhm. Weiß ich nicht.
Also, dass so ein Unterschied zwischen den beiden Frauenfiguren zum Beispiel jetzt mal aufgemacht wird.
Unbedingt, ja.
Genau, also das auf jeden Fall, aber um gleich schon sozusagen.
Entschuldigung, genauso wie der Unterschied zwischen Renfield und Dr. Seward.
Ja, genau, ja. Also, um sozusagen schon so ein bisschen vorwegzunehmen, wenn dieser Graf eventuell irgendwann mal hier auftaucht, wer eventuell ein leichteres Opfer ist oder beeinflussbar ist oder wer vielleicht dem widerstehen kann und vielleicht dann eher zu einer Heldenfigur dadurch aufsteigen könnte. Ne?
Zum Beispiel, und wir haben ja nur festgestellt, der Graf braucht ja nicht mal irgendwie im Raum sein, um Leute zu beeinflussen.
Ja,
das geht auch irgendwie von der Ferne. Und es kann ja vielleicht umso einfacher sein, je beeinflussbarer diese Person ist. Ja, desto weiter weg kann er ja gehen.
Ja. So. Absolut. Ja. Ich würde zumindest noch einen Punkt stark machen wollen, weswegen ich sagen würde, dass trotzdem vielleicht nicht dieser Horroraspekt hier reinkommt, aber trotzdem so etwas Unheimliches. Und das ist einfach diese Fortführung der Form auch in diesen Kapiteln, die wir jetzt seit Kapitel 4 haben. Also das ist nach wie vor, wir haben es ja hier mit einem Briefroman zu tun.
Ja.
Ne? Und wir nehmen ja sozusagen diese Form, die wir durch diese ganze Unheimlichkeit, nenne ich es mal so, diese Unheimlichkeit, die wir in den ersten drei Kapiteln oder ersten vier Kapiteln mit Jonathan im Schloss hatten, die nehmen wir ja dadurch auch sozusagen mit. Also für uns wirkt das ja quasi so, als würden diese Briefe nebeneinander liegen und wir lesen die uns nach und nach durch und stellen ja automatisch durch diese Form Verbindung her. So als wären wir eine Art Historiker oder ein Ermittler, der versucht, sich das so zusammenzusetzen. Ne? Was übrigens ja auch interessant ist, dadurch, dass wir ja gar nicht wissen, wer von diesen Figuren stand jetzt, während wir hier diese Briefe vor uns haben, lebt im Endeffekt.
Ja.
Ne? Also es kann sein, dass wir die ganze Zeit schon nur Briefe von Toten im Prinzip
auf jeden Fall
lesen. Ne?
Ja.
Und das macht die ganze Geschichte auch nochmal perfider.
Ne? Ja, das so, stimmt. Ja.
Dass wir im Prinzip diese liebliche Gestalt...
So, so eine Erzählerebene noch gibt.
Genau, richtig. Ja. Ja. Dass wir so diese, vielleicht auch eine gewisse Verbindung zu einer Mina Murray aufbauen, die sympathisch finden und als Heldenfigur so ein bisschen, nicht Heldenfigur, aber so als sympathische Hauptfigur so ein bisschen sehen, aber gleichzeitig können wir uns nicht gewiss sein, dass sie noch am Leben ist. So als würden wir vielleicht auch an Ermittlungen bezüglich ihres Mordes anstellen. Ne?
Ja, möglich. Ja,
so nach dem Motto.
Ja, das
macht die ganze
ja.
Sache so spannend hier irgendwie, dass diese, dass offensichtlich auch jede Figur in einer gewissen Weise ersetzbar sein könnte. Dadurch, dass Jonathan ja erstmal, wenn man diesen Roman beginnt, wirkt das ja erstmal so, Jonathan scheint so die Hauptfigur zu sein. Ne? Wir folgen seinen Tagebucheinträgen.
Davon sind wir ausgegangen.
Genau, der macht diese Reise und so. Und jetzt ist er eigentlich immer mehr zu einer passiven Figur geworden, hat überhaupt keine Macht mehr innerhalb dieses Schlosses. Oder hat die ja nie gehabt im Endeffekt, aber das wird uns Stück für Stück klarer.
Ja, ihm auch.
Ihm auch. Und jetzt plötzlich steckt er da fest und ist vielleicht schon gestorben. Das wissen wir ja nicht.
Ja, das stimmt.
Ist den Frauen ausgeliefert, diesen Vampirfrauen.
Ich fand, also wir hatten, warte mal, fange ich an. Letztes Mal hatten wir noch dieses Aufeinandertreffen von Moderne und, sagen wir, Altertümlichkeit und Aberglauben. Das war die Szene, in der Jonathan dem Grafen gesagt hat, er hat ein Kodak gemacht von dem Grundstück. Damit meint er ein Bild von dieser eben gleichnamigen Firma Kodak, die 5 Jahre vor Erscheinen des Buches irgendwie gegründet wurde und das offensichtlich der heiße neueste Tech-Scheiß war.
Wie man damals schon sagte.
Hat damals Bram Stoker schon gesagt. Und jetzt ist irgendwie was Ähnliches noch mit dazugekommen. Und zwar haben wir auf der einen Seite, klar, Dr. Seward als den Wissenschaftler. Und dann haben wir noch einen Mr. Swales. Das ist so ein alter Kerl. Es scheint irgendein Freund von Mina zu sein oder von Lucy, keine Ahnung. Und in diesem Gespräch zwischen denen sind wohl noch 2 andere Männer mit da, die gar keine Rolle spielen. Die werden nur einmal kurz erwähnt, dass Mr. Swales nicht alleine ist, sondern wie so eine Art Furzweg-Schnüffler mit bei sich hat, die ihm dann immer so sagen, ja geil, toll, ja gute Idee, ja genau, gib's ihm. Und so tritt er ja dann auf und macht ihr irgendwie deutlich, dass das alles Quatsch ist. Also diese Burg ist Quatsch, damit hat sie, glaube ich, einen alten Mann vorher auch nur schon mal irgendwie einen der... Als sie angekommen ist, hat sie nochmal einen anderen alten Mann dort getroffen, der da zu seiner Enkelin musste.
Am Strand.
Mhm. Und dann hat sie auch gesagt, ach, diese ganzen Sagen ist alles Quatsch. Ja. Und dieser Mr. Swales bläst ja das gleiche Horn und sagt, das ist alles Quatsch, das brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das ist Blödsinn, die Sagen sind scheiße, das braucht man nicht. Und vor allem die ganzen Gräber, die hier stehen, ist ja auch, das hatten wir ja vorhin, um an den Bogen jetzt zu schließen, diese Gräber ist alles Quatsch, weil die Leute, die hier liegen, die sind alle auf hoher See umgekommen. Und glaubst du nicht, dass die ganzen Leichen hierher gekarrt werden? Hätten wir gar keinen Platz hier dafür. Also wofür diese ganzen Gräber? Warum dieses ganze, ach, ja, wo ist das Handfeste? Wo ist das weg mit dem Glauben, weg mit diesem, so, ja, also dieses Ding. Und dann haben wir natürlich im Kommen begriffen, die größte Sagengestalt, ja, voller Aberglauben dieser Zeit, einen leibhaftigen Vampirfürsten.
Aus heutiger Sicht, ne?
Aus heutiger Sicht, so, ne? Nicht nur aus heutiger Sicht. Auch wir wissen ja mehr als Mina und der Mr. Swales. Wir haben Jonathan mitgemacht. Wir haben sein Vampirsein erlebt. Wir haben gesehen, wie sich 3 Frauen im Mondlicht materialisiert haben, ja. Wir haben gesehen, wie er kopfüber die Mauerwand hinuntergeklettert ist. Wir haben gesehen, wie er Wölfe beeinflussen kann, um was auch immer zu tun. Magie, ja. Das wissen wir. Und jetzt sehen wir hier einen Mr. Swales, der sagt, das gibt's alles gar nicht. Das ist Quatsch. Alles Humbug. Und diese Frau da oben gibt's nicht. Da oben in dieser Ruine, die da oben thront, Gibt es nicht. Und ich denke doch, vielleicht doch. Ja, sei mal nicht so voreilig damit, ja. Und ich glaube, wir haben wieder hier so ein Aufeinanderprallen und das wird noch mehr kommen. Ich glaube, das wird so ein Grundding werden zwischen die Sage, der Mythos, die Legende aus der alten Welt in Anführungsstriche, kommt in die neue Welt, in die hochentwickelte, hochmoderne Welt, ja. Und irgendwie clasht das aufeinander und führt zur Überforderung von diesen Menschen. Weil wie geht man mit Wissenschaft damit um? Ja? Also wie geht ein wissenschaftlicher Dr. Seward damit mit der fixen Idee um von einem Renfield oder wie es dann noch weitergeht?
Ganz genau, das wollte ich gerade sagen, dass wir das ja vielleicht auch so ein bisschen vorexerziert bekommen schon in dieser Beziehung zwischen Seward und Renfield. Ne? Also er denkt, er hat da was ganz, ganz Neues entdeckt, dieses Verhalten von diesem Menschen. Und er rationalisiert das direkt, ja. Er nennt es dem Begriff.
Zoophagus.
Genau, richtig. Vielleicht ist es aber etwas, was sich nicht mit diesen rationalen Mitteln der Wissenschaft dann greifen lässt. Also aktuell wirkt es ja noch sehr irdisch. Er ist ja erstmal nur, in Anführungsstrichen, ein Vogel. Ja. Ja. Aber vielleicht entwickeln sich daraus ja noch irgendwelche Fähigkeiten, die sich nicht erklären lassen. Oder er steht an einer besonderen Verbindung vielleicht zum Grafen oder sowas. Vielleicht wird das anhand dieses Beispiels noch ein bisschen klarer dann gemacht. Ja.
Wir sind hier bei allem im Irdischen noch. Mhm. Selbst dieses Nachtwandern. Und ich meine, dass der Verstand, dass ihr Vater auch Nachtwandler war. Ich weiß nicht. Aber das ist so ein Ding. Offensichtlich ist das so ein Ding, so ein Familiending. Ja. Und da muss man auch, bei dem muss man auch nur aufpassen, dass sie nicht rausgehen, damit die sich nicht töten. Fertig. Ja. Da gehen wir nicht weiter. Da gibt's keinen großen Überbau, ja. Und auch diese Ruine von Whitby selber und mit diesen ganzen Gräbern, die dort sind, das ist Tourismus. Da kommen die Leute und machen schöne Bilder und erfreuen sich an der Aussicht, wie es Mina ja offensichtlich relativ regelmäßig dort oben tut. Aber mehr ist das auch nicht. Ja, das war vielleicht mal was vor 50, 60, 100 Jahren, als die Leute noch daran geglaubt haben, ja, und deswegen ist niemand mehr in diese Ruine gezogen und hat die bewohnt oder ach, was weiß ich. Mhm. Und es wächst sich dann so raus, ja, so Sagen vergehen, so,
ja, ganz genau,
die Moderne kommt und sackt die irgendwie noch mit ein.
Ja. Aber vielleicht wird es ja ein bisschen, werden die Leute sich noch umgucken, sage ich mal.
Du, das werden sie auch.
Ja, ich bin übrigens sehr gespannt darauf, das kann ich schon mal so als Ausblick geben, wie dieses Aufeinandertreffen der Menschen mit Dracula, sollte es in einer offenen Form irgendwo in der Stadt oder sowas, was weiß ich, zustande kommen, wie das vonstatten geht. Weil das wird ja theoretisch dann aus Tagebucheinträgen oder Briefen oder sowas geschildert und da kann man ja wahrscheinlich nicht den Namen nennen oder er stellt sich mit dem Namen vor.
Oder offensichtlich die Zeitungsartikeln, wo wir es erahnen können, weil der nächste ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Daily Graph.
Ah, ja.
Also wir werden dann auch noch ein paar Zeitungsausschnitte haben, die sich Mina ins Tagebuch klebt.
Ach, lustig, ja.
Also da haben wir nochmal eine Ebene da drunter.
Ja. Interessant, ja. Okay.
Ja, wobei ja Dracula gesagt hat, ne, er möchte da unter den Leuten wandeln. Nicht als Gleichgesinnter schon, als Herr, so, genau. Aber er möchte da schon wie mit
genau,
unter ihnen sein.
Ja.
So.
Ich habe mich nur gefragt, ich meine, ich stelle mich jetzt im Nachhinein, stelle ich mir auch die Frage, warum sollte er seinen Namen nicht nennen? Weil das ist ja in diesem Kontext kein befangener Name oder sowas. Er kann sich ja einfach als Dracula nennen. Das heißt, in einem Brief könnten wir oder in einem Tagebuch könnten wir stehen, ja, ich habe diesen Herrn kennengelernt, Dracula. Keine Ahnung, scheint ein netter Typ zu sein. Weil ich habe mir das so vorgestellt, dass dieser Name vielleicht gar nicht genannt wird und das nur über Umschreibungen oder so funktioniert, weißt du? Ja, da gab es diesen Typen, der irgendwie so eine kalte Ausstrahlung gehabt hat irgendwie, war so ein bisschen komisch. Aber das werden wir dann alles sehen. Ich habe gerade, während ich drüber nachdenke, frage ich mich eher, warum man nicht einfach dann seinen Namen nennen könnte und dann macht diese ganze Überlegung eigentlich keinen Sinn mehr für mich, die ich gerade anstellen wollte. So, weißt du?
Ja, stimmt eigentlich, ne?
Ne?
Und dann merken wir wieder, der Name ist so krass aufgeladen.
Ja, genau, richtig. Ja. Weil ich dachte jetzt, ja, kann er nicht Dracula nennen. Dracula kennt ja irgendwie jeder als diese mythische Sagenstein. Ja. Und man denkt sich dann, nee, eigentlich gar nicht, ne? In der Zeit.
Nee, gar nicht.
Nee, ist halt einfach nur ein Name.
Ist einfach ein Name aus dem osteuropäischen Raum.
Genau, der osteuropäische Link, genau, ja. Was zumindest dieses andere so ein bisschen suggeriert und da vielleicht irgendwie erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, ne? Dass sich jemand fragt, ja, da ist jetzt irgendwie so ein interessanter Typ aus Osteuropa gekommen. Der ist irgendwie komisch drauf oder so oder anders drauf oder wirkt so bleich oder
was. Ich kann es dir auch nicht mehr sagen, aber was wir jetzt wissen ist, und das hat zuletzt mal deine Frage gehabt, es gibt ja diesen Film, die Reise der Demeter,
die letzte Fahrt der Demeter.
Und wir sind jetzt gerade Zeuge, wie die Demeter ankommt.
Ja. Scheint so, ne? Also ist relativ offensichtlich, dass ein russisch anmutendes Schiff.
Ja.
Die Leute wissen nicht so ganz, was ist Osteuropa eigentlich. Das heißt, alles, was osteuropäisch ist, ist erstmal russisch. Und deswegen,
na klar,
ne, nehmen wir das so. Und es ist natürlich auch sehr kalt und das Schiff scheint von selbst zu lenken. Ja, alles klar.
Es ist düster und der Sturm tobt und sie schaut da mit dem, was hat sie gesagt? Wer kommt da? Der Küstenwart.
Ja.
Und der Küstenwart wart sie noch. Und der Mr. Swales, ich glaube, der kommt noch nie wieder.
Ja.
Mr. Swales sagt doch, der Tod kommt jetzt.
Und ja. Ich bin sehr gespannt drauf, weil wie das eingeführt wird oder ob wir von dieser Überfahrt noch irgendetwas sehen oder so. Bin gespannt. Oder ob das Schiff jetzt einfach angekommen ist und sich jetzt Dracula da in England bewegt einfach.
Das glaube ich. Ja, irgendwas wird schon sein. Es wird, glaube ich, sehr viel Mystery. Also ich glaube, ja. Es wird sehr viel so wenig direkte Beschreibung sein. Es ist ganz viel Zeug, was die, glaube ich, die Leute erleben. Ja, Tag XY, hab das und das gemacht. Und dann sind immer wieder hier kleine Einsprengsel mit hier und da und, weißt du? Ja. Ach, dieses Boot am Pier, das ist irgendwie an der Seite aufgebrochen gewesen. Ich weiß auch nicht, was das ist.
Hier ist eine Blutspur, was macht die hier? So, ja, so.
Ich meine? Ja. So, oder irgendwie führt Erde zum Schiff darunter. Was macht Erde auf dem Schiff oder so? Kann ich mir das vorstellen.
Ja, sehr gut, genau. Da sind wir ja quasi schon so ein bisschen beim Ausblick. Da können wir ja nicht so viel machen, weil so ein bisschen wissen wir ja.
Nein, ja.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wäre mit meinem Latein am Ende.
Ja, ich auch. Und würde jetzt gerne gleich einfach weiterlesen.
Sehr gut, dann machen wir das doch. Lesen wir direkt weiter. Wir nehmen jetzt gleich die nächste Folge auf. Nein, das machen wir nicht.
Wir lesen live.
Ja, genau. Wir lesen einfach euch live das Buch vor. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Stress mit dem Verlag oder so.
Ist das nicht gemeinfrei?
Stimmt. Ja, müsste eigentlich gemeinfrei sein. Ja.
Tja, wer weiß, niemand.
Aber wir haben schon gesagt, aus welcher Version wir lesen. Ich weiß nicht, ob das rechtlich relevant ist, dass wir uns das Buch gekauft haben und es jetzt öffentlich machen drin trotzdem.
Gut.
Man muss ja trotzdem noch kaufen. Genau.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst jetzt Bescheid über Dracula Kapitel 1 bis 6.
Ja.
Das nächste Mal lesen wir
Kapitel 7 bis 9 in unserer Version, die Seiten 101 bis 156, aber Versionen sind da auch, ne? Also Kapitel 7 bis 9.
7 bis 9. Wenn ihr mitlesen wollt, macht es gerne. Ansonsten braucht ihr es auch nicht, sondern ihr schaltet einfach in 2 Wochen wieder ein, hört einfach wieder zu und dann seid ihr auf genau dem gleichen Stand wie wir.
Richtig.
Alles klar. Dann vielen Dank und tschüss.
Macht's gut. Ciao.